Winter Day Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird's jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Oh, it's
Teil 3 von 4 von Der Manager, einem Winter Day Hockey O'Clock Original. Und das ist der Teil, wo die Amerikaner wahrscheinlich sagen würden, there is a lot of meat on the bone. Ganz viel Fleisch am Knochen, das wir hoffentlich auch entsprechend ablösen können. Es geht heute ums Finanzieren. Teil 1 war Projektieren, Teil 2 war Adjustieren. Jetzt sind wir beim Finanzieren. Das ist einer der spannendsten Aspekte im Eishockeysport, weil so unfassbar viel gefährliches Halbwissen auch kursiert. Und deswegen freut es mich einmal mehr extrem, dass er sich Zeit nimmt. Der Manager Oliver Piloni, schön, dass du wieder da bist.
Gerne.
Ist es wirklich so, dass extrem viel gefährliches Halbwissen um die Kosten von Eishockey, Clubfinanzen etc. kursiert?
Ja, das glaube ich schon, weil wenn ich sehe, was teilweise für eine Zahlen kursieren, ist das spannend, wenn man das so miterlebt und dann doch den Einblick hat und kann natürlich in beide Richtungen gehen. Eishockey ist ein teurer Sport, vor allem im Nachwuchsbereich, wo natürlich du das Ganze umwälzen könntest auf die Eltern, was aber ziemlich schwierig ist, weil wenn ich jetzt Fußball spiele, brauche ich ein paar Fußballschuhe. Eishockey brauchst du eine ganze Ausrüstung. Und bei Kindern ist es so, dass die ja jährlich herauswachsen. Und das auch nur über den Verein zu finanzieren, ist auch schwierig. Das heißt, wir versuchen da ein Mittelding zu machen, dass wir trotzdem einen angemessenen Betrag einheben. Du könntest es natürlich machen. Ich weiß, dass es sogar in der Schweiz ist, weil ich damals auch mit dem Kriegel Weber geredet habe. Da müssen die Eltern die Kinder selber führen. Also der Trainer von der U15 in der Schweiz sagt, um 17 Uhr dort und dort. Und wenn das Kind da ist, spielt es sonst nicht. Und er hat zum Beispiel gesagt, wenn er nicht Schwiegereltern oder eigene Eltern hätte, die das Kind führen, wäre es unmöglich, weil er natürlich auch berufstätig ist und seine Frau war auch berufstätig.
Es kursieren immer wieder Zahlen rund um den Eishockeysport, was Gehälter anbelangt, was Infrastrukturkosten anbelangt, was Mieten von Eiszeiten und dergleichen anbelangt. Und jetzt hat man eine gute Seele des österreichischen Eishockeysports vor einiger Zeit mal vorgerechnet, wie viel es Pi mal Daumen, und das ist wirklich eine Pi mal Daumenrechnung, kostet, ein Kind mit allem, was es benötigt, um ihn dann vielleicht zum Profi reifen zu lassen, einen hohen fünfstelligen Betrag braucht. An Equipment, an Fahrtkosten, an allem, was dazugehört. Wie nah dran ist das tatsächlich an der Realität?
Ich glaube sogar, dass es knapp ein sechsstelliger Betrag ist.
Unfassbar.
Und das Traurige an dem ist, oder der Unterschied eben zum Fußball ist, Fußball, wenn ich einen Spieler ausbilde, dann bekomme ich eine Ablöse. Und das gibt's im Eishockeysport nicht. Und ich bin einmal auch schon mit dem Präsidenten zusammengesessen vom Eishockeyverband, da habe ich gesagt, solange da nichts lukriert werden kann, verstehe ich auch, dass gewisse Vereine keine Nachwuchsarbeit machen oder in geringem Maße machen, weil warum soll ich da viel Geld investieren? Im Endeffekt im Schaufenster stehst du mit der ersten Mannschaft. Und das ist aber eigentlich nicht das Credo, was wir in Klagenfurt haben, sondern mich zum Beispiel hat es im Vorjahr am meisten gefreut, wie wir, glaube ich, 9 Partien hintereinander gewonnen haben und alle 6 Verteidiger in der Verteidigung, der Einzige, der eben erst mit 19 zu uns gekommen ist, war der Steve Strong. Alle restlichen 5 Verteidiger sind in Klagenfurt ausgebildet worden. Wir haben noch ein bisschen recherchiert. Also ich glaube, das ist einmalig in Europa. Vor allem auch, dass du gewinnst. Und bis auf den Stevie waren die anderen eigentlich unter 23 Jahren. Und das wird eigentlich viel zu wenig gesehen. Honorierend wird so und so nicht. Aber das ist, glaube ich, auch Auszeichnung.
Wir waren bei den ersten beiden Teilen beim Projektieren und beim Adjustieren auch schon bei diesem Youth Movement, bei dieser Bluttransfusion, was frisches Blut und frische Kräfte auch anbelangt. Und das ist dann sicher auch spannend, wenn dieses sicherlich auch Risiko, dass man damit eingeht, sowas zu nicht verordnen, aber sowas zumindest als Vision zu haben, wenn das dann auch entsprechend belohnt wird. Aber jetzt ist es im österreichischen Eishockey im Speziellen, aber in Österreich wahrscheinlich auch im Allgemeinen dann doch so, dass über Geld nicht gesprochen wird. Wenn ich heute auf die diversen Salary Cap Sites gehe, kann ich auf den Cent genau mal ansehen, was ein Conor McDavid im letzten Jahr, im letzten Monat, in seiner gesamten Profikarriere verdient hat. Und in Österreich wird immer gemutmaßt, ah, der könnte so und so viel verdienen, das könnte so und so viel sein. Warum ist das so? Warum wird hierzulande und in der Winter der Eishockey League im Speziellen de facto nicht über Geld gesprochen?
Ich glaube, dass das auch wegen der Neidgesellschaft ist in Amerika. Ich mein, du wirst dich sehr näher damit beschäftigt haben, aber ich habe noch nie irgendwo einen Artikel gelesen, wo jemand gesagt hat, das ist eine Freiheit, was der Conor McDavid verliert. Im Gegenteil, den klopfen sie auf die Schultern und sagen, gratuliere, super, verdient.
Aber es gibt so viele Artikel, die sagen, es ist eine Frechheit, was Daniel Nurse verdient, zum Beispiel.
Natürlich kommen noch die Vergleiche, wenn du einen Nurse mit dem vergleichst. Und das ist mir schon klar. Aber bei uns ist es nur so, ich glaube, dass es, wenn die Leute wüssten, ich nehme als Beispiel an Dago Koch. Der Dago Koch ist ein sehr umgänglicher Typ, sehr beliebter Typ. Trotzdem weiß ich von ihm, dass er teilweise am Abend einkaufen gegangen ist zur Tankstelle, weil er sonst laufend nicht nur positiv von Leuten angesprochen wird. Und das ist für mich eigentlich, deshalb sage ich die Neidgesellschaft bei uns, weil ich gehe jetzt in ein anderes, so wie der Kratke, wie das jetzt rausgekommen ist, was der verdient, wo natürlich gleich jeder aufgeschrien hat, ja, aber er wird sicher nicht gesagt haben, gebt mir das, sondern es ist ja jemand da gewesen, der ihm das gezahlt hat. Was aber die Leute vergessen, dass der jetzt 30 Jahre jeden Tag, glaube ich, um 2 in der Nacht aufgestanden ist und bis Nachmittag gearbeitet hat. Also,
und eines der drei Gesichter war.
Genau, und der hat ja kein Privatleben. Also der hat 2 Tage in der Woche praktisch schon Samstag, Sonntag, wenn ich richtig informiert bin, ich habe das nur gelesen. Und mich wundert das nicht, dass der nachher eben, so wie jetzt aufgekommen ist, Probleme. Aber das nur als Beispiel. Und also das, glaube ich, ist der Hauptgrund. Und natürlich tragen die Spieler auch dazu bei, weil natürlich jeder nicht sagt, was er wirklich verdient, sondern teilweise sogar das erhöht, weil er sagt, boah, schau, was der verdient. Und das stimmt teilweise gar nicht. Also ich habe sogar Diskussionen bei Vertragsverhandlungen mit Spielern, die bei uns, ja, aber der eine verdient mehr, also in der Mannschaft. Ich sage, das stimmt nicht. Woher hast du das? Ja, das hat mein Spieler von dem gehört. Sag ich, aber ich kann dir den Vertrag schicken, wenn du willst. Das stimmt nicht. Also, da tun die Spieler selber oft übertreiben. Also, in der einen Seite, wenn jetzt der Dago wird eher gesagt haben, wahrscheinlich weniger. Das hängt natürlich ab. Und wenn ein junger Spieler, der wird natürlich, wie wir alle wissen, als Jugendlicher sagst, oh, ich verdiene das und das, aber das stimmt nicht.
Bleiben wir vielleicht mal bei der Art der Beträge und wie das strukturiert ist. Weil gemeinhin wird unter Eishockeyspielern und halt im informierten Umfeld immer von Nettobeträgen gesprochen. Warum von Netto, nicht von Brutto?
Das ist eine gute Frage, weil die meisten Leute nicht wissen, was Brutto ist. Also auch die Spieler, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Spieler einen Bruttovertrag gebe und da steht drinnen, ich nehme jetzt einen Betrag, 90.378,42, weil das vielleicht genau 50.000 netto ist, dann weiß ich, dass ich einen Anruf sofort kriege vom Agenten, der sagt, ja, aber der will 50.000 haben. Und das, wenn möglich, auch noch auf 10 Monate zum Beispiel, was ja auch nicht ist, weil du hast dann 13. und 14. anteilsmäßig, da hast du jedes Jahr die gleichen Diskussionen, aber vor allem mit Auswärtigen.
Jetzt hast du diesen Nettobetrag, an dem sich die Spieler orientieren. Was kommt da noch on top? Weil Österreich mit Sachbezug, das ist ja auch nie ganz so einfach. Ja. Wohnung, Auto, ist das zum Beispiel hier oder in vielen anderen Organisationen standardmäßig, muss man sich das separat ausverhandeln. Was ist bei dem Netto noch mit dabei, beziehungsweise kommt on top dazu?
Oder so kann on top dazu? So wie du schon gesagt hast, eben die Sachbezüge, wobei natürlich auch die meisten, auch wieder die Auswärtigen, wir haben einen Pool an Telefon, wo die Spieler noch ein Telefon bekommen, die sie aber selbst bezahlen. Und deshalb hast du oft Schwierigkeiten bei den Abrechnungen am Monatsende, weil du Abzüge hast und der Spieler versteht dich nicht und du musst jedes Mal mit ihm diskutieren, ja, aber das ist dein Telefon, das ist das, das ist das. Sachbezüge bei Wohnungen ist relativ schwierig, mit jedem Einzelnen weil das hängt ja ab von der Größe der Wohnung. Und wenn jetzt einer zum Beispiel allein drinnen wohnt und der hat 70 Quadratmeter, dann ist es ein Unterschied, ob der andere, der mit Frau da ist, eine 100 Quadratmeter Wohnung hat, der halt mehr zu zahlen hat. Und das ist sicher ein Problem. Aber ich bin bei dir eigentlich, wollten wir das oder werden wir das auch umstellen auf Boote. Ich kenne Vereine, die das eben schon integriert haben und die Spieler sich selbst die Wohnungen suchen und zahlen müssen, wo ich mich frage, wie das gehen soll. Es ist ja Usus in Amerika. Die ganzen Beträge, was da drüben herrscht, ist, der muss sich ja selber die Wohnung, da gibt es uns nichts on top.
Und vor allem dort sind es Bruttobeträge.
Genau, aber nur ist es in Amerika, ich war schon oft in Amerika, da ist es relativ einfach, eine Wohnung zu mieten. Da gibt es Timesharing drüben, da kriegst du für 5 Monate eine Wohnung. Aber bei uns, also es ist ziemlich schwierig. Also wenn ich dem sage, sucht er eine eigene Wohnung, ich müsste ihm wahrscheinlich einen Makler auf die Seiten stellen. Und nicht einmal dann ist es möglich, dass du möblierte Wohnungen zum Beispiel für 8 Monate mieten kannst. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Der Wohnungsaspekt ist insofern spannend, als dass man es gerade in der Preseason, wenn es dann noch irgendwie das eine oder andere Roster-Hole gibt bei den Vereinen, auch das öfteren sieht, dass auf Social Media und Vereine sind da viel direkter geworden, einfach gefragt wird, kennt jemand von euch jemand, der gerade eine Wohnung hätte? Gibt es eine bestimmte Anzahl an Wohnungen, die beim KAC jetzt zum Beispiel im Teambesitz ist und gibt es welche, die man dazu mietet? Werden alle gemietet, um dann den Spielern zu geben? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist ja eine gute Investition, wenn du als Verein Wohnungen hast im Besitz, weil es das Eigenkapital erhöht. Aber die war eigentlich überrascht, wie ich eben 2008 zum KAC gekommen bin, nachdem der Verein 90 Jahre alt ist, habe ich gedacht, halb Klagenfurt gehört dem KAC. Und zu dem Zeitpunkt hat der KAC nur eine Eigentumswohnung gehabt. Und ist natürlich, weil mit der Miete, was du da zahlst im Jahr, kannst du sogar... Du musst dir den noch nicht gleich kaufen, aber du kannst einen Mietkauf machen oder kannst einen Kredit aufnehmen und mit den Rückzahlungen diese Wohnungen finanzieren, dass du irgendwann einmal etwas hast. Das ist ja auch die Problematik, wenn du noch zum Beispiel in finanzielle Probleme kommst und die geht zur Bank und die sagen, was hast du als Sicherstellung? Dann müsste ich sagen, ja, Eisschuhe und Schläger, du wirst keinen Kredit kriegen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht sogar ein Versäumnis gewesen. Und ich habe gleich am Anfang einmal einen Vorschlag gemacht, dass man eben es wird irrsinnig viel gebaut in Klagenfurt und es gibt natürlich, ich meine, ich bin da ein bisschen beschäftigter damit, die finanzieren sich eigentlich, diese Reihenwohnungen finanzieren sich mit den Verkäufen von den Penthäusern. Das ist eigentlich noch einmal schon das Projekt gezahlt. Teilweise Wohnungen im Erdgeschoss, muss ich auch sagen, wenn ich in so einer Wohnsiedlung wohnen würde und die wohnen im Erdgeschoss und da war ein Garten im Erdgeschoss, also wenn ich da zum Beispiel in der Früh mit der Freundin draußen einen Kaffee trinke und die schauen mal 50 Parteien zu, ich weiß nicht, wie viel Lebensqualität das ist. Also das wäre möglich gewesen, aber das ist leider noch nicht zustande gekommen.
Jetzt haben wir über die Vertragsstruktur, Klausel ein klein wenig gesprochen, was alles drinnen ist. Sind Boni mit drinnen? Und wenn ja, was ist ein Bonus, der normal ist? Gibt es immer einen Meisterbonus, gibt es einen Playoff-Bonus, gibt es einen Siegbonus, gibt es einen Punktebonus? Wie viele Boni gibt es in einem Standardvertrag, soweit sich das runterbrechen lässt, den du ausgibst? Und wie viel kann man sich da an Zusatzklauseln reinverhandeln?
Also zu meiner Zeit war es Usus, dass eigentlich du für ein geringes Fixum gespielt hast und dann die Punkteprämien eigentlich der Bonus waren. Und das ist etwas, was ich von Anfang an, weil das hat es nicht mehr gegeben. Und eben mir das eigentlich gewundert.
Ich muss ganz kurz einhaken, weil Greg Holst in seinem Special auch mal ganz tief blicken hat lassen und als Innsbruck ihm gesagt hat, wir können nicht so viel zahlen, hat er gesagt, kein Problem. Je nachdem, wie attraktiv wir spielen, möchte er einfach einen gewissen Anteil von den Ticketeinnahmen haben. Und damit hat er sich, glaube ich, ganz gut über Wasser halten können, weil sie regelmäßig mehr als 5.000 Menschen im Stadion hatten. Sowas gibt es auch nicht mehr, oder?
Das ist ja das, was ich meine. Weil natürlich, wenn ich attraktiv spiele, kommen mehr Zuschauer. Dadurch habe ich mehr Einnahmen, dadurch kann ich mehr zahlen. Weil alles andere, das ist leider Usus geworden im Endeffekt. Das heißt nicht, dass ich es tun, aber wenn ich jetzt zum Beispiel 8 Punkte vorne bin oder ich habe die Playoff geschafft, kann teilweise der Einsatz nicht 100%, weil er sagt, ich kriege mein Geld eh. Und deshalb habe ich noch eingeführt, auch zum Beispiel direkte Playoff erreichen, weil natürlich das schon einmal garantiert, dass du dann wieder Spiele hast, also gar nicht so Pre-Playoff, sondern direkt Top 6, dass ich sogar geändert habe auf Top 4.
Weil du dann planbare Heimspiele hast und genau, Heimspieltermine.
Genau, und zumindest einmal, habe ich ja 6 da, außer ich kriege einen Sweep, habe ich nur 4 und auch wenn ich einmal gewinne, habe ich trotzdem kein Heimspiel mehr und bei den Top 4 habe ich aber, wenn ich eine Partie von den 4 gewinne, habe ich schon wieder ein Heimspiel, das heißt wieder mehr Einnahmen. Und das ist etwas, was ich wieder geändert habe, weil teilweise nachher die Prämien fast höher waren, als wie die Einnahmen, was ich gehabt habe. deshalb auch zu Beginn, kann ich mich noch erinnern, es hat nicht einmal Playoff. Also wenn du ein Abo gekauft hast, waren alle Spieler inkludiert. Man kann sich vorstellen, dass das auch was kostet, wenn ich ein Spiel durchführe. Das heißt, ich habe ca. 100 Angestellte während einer Partie und ich habe keine Einnahmen mehr. Und jetzt hast du sportlich Erfolg und du gewinnst nichts. Und dann eben war mein erster Gedanke, dass die Abo-Besitzer pro Partie zahlen, weil es am fairsten ist, meiner Meinung nach. Und damals habe ich mit der Vorstand war der Meinung, nein, das ist zu kompliziert. Die Leute haben lieber, sie zahlen einen Einmalbetrag. Sage ich, okay, was verlange ich nachher pro Runde? Ja, 100 Euro. Sage ich, okay, wenn ich jetzt nur zwei Heimspiele habe, zahle ich pro Karten 50 Euro, was mittlerweile ja eh schon fast Usus ist, aber damals war eben noch 25 Euro. Sage ich, dann bin ich angefressen, wenn ich 50 Euro pro Partie zahle. Wenn ich aber jetzt vier Heimspiele habe, dann zahle ich nur noch 25 Euro. Deshalb am fairsten für beide Seiten ist es, einen ermäßigten Preis für Abo-Besitzer fürs Playoff zu haben oder den Grunddurchgangspreis für Ticket. Und das ist eben, was wir umgestellt haben. Und ich glaube, wir waren da sogar fast die Ersten, die das gemacht haben. Und mittlerweile machen sie ja eh schon alle anderen, weil sie eben den gleichen Gedanken haben und sagen, ja, aber jetzt spiele ich im Playoff, bin da erfolgreich, komme bis ins Semifinale oder sogar bis ins Finale und die haben nur noch Kosten. Weil mittlerweile, du hast ja auch Videowürfelproduktion, das ist ja nicht alles dazukommen, das spielt sich ja nicht von alleine da oben. Bei uns steht über Fernsehproduktion bei jeder Partie. Eigentlich für den Videowürfel, für die LED, das ist ja alles nicht so einfach.
Wir kommen zum Riesenunterfangen Eishockey-Organisation und das hört sich komisch an, weil viele belächeln die Winterthur Eishockey League in Österreich immer noch. Nein, das ist ja keine richtige Liga, weil im Fußball, da spielt die Musik und dergleichen. Aber was sich die letzten Jahre entwickelt hat und wie die Organisationen extrem gewachsen sind und wie sich das diversifiziert hat, da kommen wir noch drauf. Aber ich möchte nochmal bei diesen Vertragszusätzen bleiben. Wenn ich jetzt angenommen, und ich meine, das könnte nicht weiter weg von der Realität sein, Starspieler wäre und meinem Agenten auftragt, du, ich will einen Punktebonus und ich will aber auch einen Spielbonus oder was sind Bonus, vielleicht Wünsche, die an dich herangetragen worden sind, die von der Norm abweichen. Gibt es sowas, dass jemand sagt, wenn ich mehr als 50 Spiele absolviere, will ich einen Bonus haben? Wenn ich 10 Spiele Point-Scoring-Streak habe, will ich einen Bonus haben?
Also persönliche Boni, aus meiner Sicht, das Ganze ist ein Mannschaftssport. Und es ist ja oft das Gerücht aufgetaucht, zum Beispiel der Lundmark damals, der hat eine Torprämie. Nein, mach ich nicht, weil der schießt ja nachher von überall. Aber wenn der andere der leere Tor hat, wenn, dann würde ich eher, hab's aber nie gemacht, eine Punkteprämie machen, weil dann die da den anderen rumspielen, weil dann ist ihm wurscht, ob er aufs Tor schießt oder den Pass macht und der schiebt ihn ins leere Tor rein. Aber persönliche Prämien ist meiner Meinung nach nur machbar beim Tormann, indem du sagst, du hast ein Shutout. Weil das ist wirklich ein persönlicher Effort. Natürlich muss da die Mannschaft auch mitspielen und ich weiß, dass sehr oft nachher bei mir angefressene Torleute drinnen gesessen sind, weil, weißt du, wenn du 5-0 führst, und dann macht in der letzten Minute der Verteidiger hinten einen Schlenkler und kriegt ein Tor. Da habe ich schon lustige Situationen, weil dann bin ich oft in die Kabine reingegangen mit der Lehrer und gesagt, super, also zum Tormann. Aber es war nie einer wirklich angefressen, sondern das ist einfach nur ein Anreiz. Und deshalb ist es aus meiner Sicht nur bei einem Tormann möglich. Also alles andere funktioniert nicht. Und das, so wie du gesagt hast, man ja 50 Spiele erreicht. Naja, dann spielt er verletzt oder das ist ja das Problem teilweise, was wir haben, dass wir eben von Eishockeyspielern reden und nicht, das will jetzt nicht negativ kommen, weil ich selber Fußball gespielt und nicht dieser Fußballer, dass die teilweise ihre kleinen Bewegchen verheimlichen, aus diesen kleinen Bewegchen können aber größere werden und das ist oft wirklich schlimm.
So, Anreize setzen. Nicht in Form von Boni, sondern auch so zwischendurch mal. Da hat mich eine Geschichte erreicht, die ich sehr spannend gefunden habe und den Hörerinnen und Hörern natürlich nicht vorenthalten möchte. Die hat mir Martin Schumnick zukommen lassen, der über mehrere Jahre auch die Mannschaftskasse verwaltet hat. Und Martin Schumnick hat da auch ein klein wenig was zur Zusatzmotivation zu erzählen gehabt. Wir hören mal kurz rein und dann plaudern wir drüber.
Hallo Martin, hallo Oliver. Da ist der andere Martin. Ich war ja damals, wie du weißt, Oliver, zu meiner Zeit beim KC, der Finanzminister von der Mannschaftskasse. Und da haben wir also der Kapitän, ich und du haben dann öfter eine Deals gehabt, die was so ausgeschaut hat, dass wir aus den nächsten 5 Partien 11 Punkte holen müssen, dann zahlst du die nächste Kabinenparty. Und als es dann so weit war und wir das erforderliche Ziel dann auch wirklich einmal erreicht haben, habe ich mir gedacht, ich werde mal einen türkischen Gastronom in die Kabine holen. Der ist dann wirklich cool mit seinem portablen Dönerspieß, hat das in der neuen Kabine, die was damals umgebaut worden ist, aufgebaut. Man kann sich vorstellen, wie es dann auch drin gekrochen hat. Und der hat in circa 2,5 Stunden dann 60 Döner, Kebab und Dürüm gemacht. Und der Bursche war dann auch so fertig, dass er, ich bin dann hier 3-mal noch gefragt, ob er nochmal kommen kann zu einer Kabinenparty. Der ist dann nie mehr gekommen, weil er so fertig war. Und ich kann mich noch erinnern, als der Cozy hat damals starke 6 Kebabs gegessen und als erster nach dem Training war dann der Petri als erster beim Anstehen vom Dönerspieß zum Essen.
Wie war das damals, als der komplette Kabinentrakt nach Kebab gerochen hat?
Ja, spannend. Aber das waren eben, ich nenne Spiele, diese Wetten habe ich gern mit der Mannschaft gemacht, weil es ja ein Teamerfolg ist. Und gesagt habe, du, ich zahle euch Essen oder ich mache das und das, wenn ihr zum Beispiel, und das Spannende an dem Ganzen war immer, das waren nicht Spiele jetzt gegen, ohne dass ich da jetzt wieder Vereine schlecht mache, gegen Thomas Dornbirn und gegen Innsbruck, sondern das war, ich kann mich erinnern, das waren 4 Spiele gegen Salzburg, gegen Bozen, gegen Villach und gegen, was war noch, in Wien zum Beispiel. Und für mich war das faszinierend. Dass die jedes Mal, das ist eigentlich eine Kleinigkeit, dieser Essen, weil wenn wir reden, früher schon, was die alle verdienen, da geht es ja um, was weiß ich, um 30 Euro pro Mann. Auf einmal waren sie komplett eine andere Mannschaft. Das Schlimme daran war, danach haben wir noch gegen Innsbruck gespielt, die Wette war aus und dann haben wir prompt verloren. Also das ist oft passiert. Ich meine, ich habe noch gesagt, also mit euch ist nicht lustig. Das heißt, ich muss immer extra Wetten machen, damit ich die Leistung von euch kriege. Aber wir haben es auch heuer wieder gehabt. Da ist ein portabler Pizzastand gekommen. Meine, da ist es jetzt aber nicht ums Gewinnen gegangen, sondern das war einfach ein Teambuilding, wo der nachher gekommen ist und vor der Kabine draußen das aufgebaut hat. Und der hat mal Lad getan, weil Eishockeyspieler, die essen nicht auch Pizza. Ich glaube, wir sind 2 Stunden dort gestanden und der hat aber im Sekundentakt die Pizzen rausgehaut. Das war für mich faszinierend. Ich habe schon gedacht, dass die Dosen ausgehen werden, die er dort aufgebaut gehabt hat und der hat ziemlich viel mitgehabt.
Das Spannende an Profis, wahrscheinlich egal in welcher Sportart, ist, dass die ultra kompetitiv sind und sobald sie sich ein bisschen an der Ärger gepackt fühlen und dergleichen oder ihnen sowas in Aussicht gestellt wird, dann passiert das natürlich. Aber wie oft kommt das vor, weil du in beiden Teilen auch schon über dein Bauchgefühl gesprochen hast und ganz gut ein Sensorium entwickelt hast, wann es vielleicht was braucht und welche vielleicht auch so kleine Motivationsspritze. Ist das was, das du in der Saison auch 3-mal anbietest, dass es einen kleinen Bonus für die Mannschaftskasse gibt? Ist das etwas, das bei einem Mal bleibt?
Nein, das habe ich öfters gemacht. Aber so wie du gerade gesagt hast, ich habe dadurch, dass ich neu bei der Mannschaft dabei bin, habe ich eben gedacht, okay, jetzt benötigt es wieder irgendetwas, wo ich sie motivieren kann. Und das waren eben, ich meine, da reden wir jetzt nicht von Riesenbeträgen, aber das war eigentlich, das hat sehr gut funktioniert.
Ich möchte noch bei was einhaken, dass du bei diesem Top-4-Bonus erwähnt hast, dass mit dem Erreichen der Top-4 nicht nur die ersten Heimspieltermine schon fix feststehen und das teilweise Wochen vor sich passieren, sondern dass du mit nur einem Sieg ein zusätzliches Heimspiel kriegst. Wie viel bringt das tatsächlich, Spieltermine Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate im Voraus zu wissen?
Wir planen ja nicht von Spiel zu Spiel, sondern sobald bei uns der Kalender herauskommt, picken wir uns Spiele heraus, wo wir sagen, wo können wir Aktionen starten, wie zum Beispiel Family Day oder wo wir auch früher spielen.
Student Night und dergleichen.
Genau. Und damit haben wir sehr viele Zuschauer hereingebracht und da musst du das vorzeitig planen. Deshalb bin ich ja gerade heuer wieder die Diskussion gehabt, weil zwischen Pre-Playoff und Playoff sind genau 2 Tage Zeit. Und ich weiß, wie voriges Jahr, wie alle Vereine angerufen habe oder die letzten 2 Jahre, dass wir als Erster picken können und dem wir natürlich fragen wollten, wen pickst du? Und diese Pick mache ja nicht ich allein, sondern gemeinsam mit dem Trainer und mit der Mannschaft. Und ich weiß ja nicht, wer wirklich weiterkommt. Das heißt, bis 22 Uhr steht das nicht fest. Und durch mein Pick werden ja die anderen beeinflusst. Und nur wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, dass ich noch zum Beispiel, sagen wir, Dornbirn spielt und die kommen rein ins Playoff, die müssen innerhalb von 2 Tagen eine Reise für 30 Personen, worst case, nach Fehava organisieren. Das ist nicht möglich. Probier einmal ein Hotel reservieren. Und ich habe sie ja wieder darauf aufmerksam gemacht, was mich gar nicht betroffen hat in den letzten 2 Jahren, aber da hat
du wusstest immer, wann dein erstes Playoff-Spiel stattfindet und vor allem wo.
Und das Schlimme ist, es hat sich sonst niemand aufgeregt, okay, dann ist das für mich in Ordnung. Aber dann jammern sie immer, weil die Spieler mit den wenigsten Zuschauern sind immer die erste Runde, weil natürlich auch die Zuschauer sagen, im ersten Spiel bei einer Best-of-Seven-Serie geht es um nichts. Was ein kompletter Blödsinn ist. Weil du kannst ein Momentum starten mit einem kleinen Sieg oder oft ist es sogar vom Vorteil, habe ich ja gesehen in der langjährigen Erfahrung, dass du die erste Partie auswärts spielst, weil da der Druck noch nicht so hoch ist. Umgekehrt bist du natürlich noch, wenn du die verlierst, beim zweiten Spiel schon wieder unter Druck. Also, aber das sind Sachen eben, die wir ja eigentlich gewohnt waren, Gott sei Dank, in den letzten Jahren und mit der die Mannschaft sehr gut umgehen kann.
Was die Playoff-Ansetzungen und das zwischen Pre-Playoffs und tatsächlichen Playoffs so wenig Zeit ist und dergleichen, das ist League Operations, das schieben wir mal ganz weit weg, weil wir uns vor allem über dein Metier und das ist eben Management des KAC unterhalten wollen. Und da ist es relativ spannend, weil du auch schon ein bisschen die Ticketpreise angesprochen hast, auch die Abo-Preise, die in Klagenfurt auf einem zumindest Liga-intern hohen Niveau sind und trotzdem Zuspruch vom Gefühl her keinen Abbruch, weil die Renewal Rate ist extrem hoch. Abos werden weiter vererbt, wohlgemerkt, in Klagenfurt. Und wir haben off the records auch schon darüber gesprochen, dass es Ligen gibt und teilweise auch zweite Ligen, wo das billigste Abo schon in einem vierstelligen Bereich ist oder es kein Abo in einem dreistelligen Bereich gibt. Da sind wir in Österreich Gott sei Dank noch. Und trotzdem ist natürlich auch ein teures Hobby. Wie versuchst du, auch im Wissen, Wirtschaftskrise, immer weniger Erwerbstätige, immer weniger oder immer mehr Nulllohnrunden und dergleichen. Wie versuchst du, die Preise so zu gestalten, dass es immer noch ein einigermaßen breites gesellschaftliches Spektrum abbilden kann in der Halle? Oder läuft also okay, Gefahr, wie vielleicht auch Fußball oder zumindest in den Logen, dass es mehr zum VIP-Publikum vielleicht gerät? Loaded question.
Naja, das hoffe ich nicht, dass es das wird, weil ich sehe das Spiel Eishockey ja nicht nur als einen sportlichen Event, sondern das soll ein allgemeiner Event sein. Also aus Amerika zum Beispiel, ein Baseballspiel würde man nie im Leben anschauen, weil es dauert viel zu lange, du bist viel zu weit weg, du siehst nichts, trotzdem sind die Stadien, ich will jetzt uns nicht mit Amerika vergleichen, aber die Leute sehen das als Event. Deshalb haben wir ja auch sehr darauf gepicht, dass unbedingt, dass ein neuer Würfel hineinkommt, weil du kannst dir vorstellen, natürlich gesagt worden, ja, aber ihr habt ja eh einen drinnen, weil das Entertainment natürlich sehr viel dazu beitragen kann, dass ich in die Halle gehe. Die Preise, du wirst nie den richtigen Preis finden. Ich kenne das aus Erfahrung am Golfplatz draußen. Egal, ob du um 5 € erhöht hast, um 10 €. Die Leute werden sich immer aufregen. Das ist speziell bei uns in Kärnten so. Nur ich muss natürlich irgendwie das anpassen. Ich bringe jetzt wieder einen Vergleich. In früheren Zeiten hat zum Beispiel ein Schläger 130 € gekostet, Schilling gekostet. Jetzt kostet er 130 €. Mal 13-fach. Ein Eisschuh kostet mittlerweile 1.000 €. Also die Preise sind so enorm gestiegen und jeder, der eigentlich selbst in dem Bereich ist oder selbst eine Firma hat oder irgendetwas, weiß, dass da irgendetwas zu tun ist. Und natürlich habe ich immer die Diskussionen und meistens ist es aber traurigerweise mit Leuten, die wirklich sehr viel Geld verdienen. Jetzt könnte man sagen, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass der so viel Geld hat. Aber das ist eigentlich, und wenn ich noch in die Diskussion gehe, spätestens nach einer Stunde, was relativ lang ist, aber ich habe gerade das letzte Mal mit jemandem ein Telefonat gehabt, der hat gesagt, entschuldige, dass ich dir am Samstagnachmittag störe, aber was der und das und hin und her. Und dann habe ich gesagt, du brauchst dich nicht entschuldigen, weil du siehst mir nicht aufgeregt, ich erkläre dir das. Und nach einer Stunde hat er gesagt, ja, wenn du mir das so sagst, verstehe ich das. Ja, aber ich kann leider nicht du kannst reinschreiben, was du willst. Und ich rede mit meiner Medienabteilung auch immer, und das kenne ich auch wieder vom Golfplatz, das Schlimmste ist, wenn du im ersten Satz was Negatives hast, die Leute lesen nicht mehr weiter. Weil wenn du drunter noch eine Erklärung hast, der liest nicht mehr weiter, weil da oben fängt er schon zum Changen an. Und für mich war gut, wie ich zum Beispiel am Golfplatz gearbeitet habe, wenn wir etwas geschrieben haben, ich habe es immer jemanden externen lesen lassen, verstehst du das, was wir damit meinen? Weil ich verstehe es und der Mitarbeiter versteht es, aber für einen Außenstehenden ist es oft nicht nachvollziehbar. Aber das Gleiche ist auch mit dem Nachwuchs. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Nachwuchs zum Beispiel bei uns nur über die Mitgliedsbeiträge finanziert werden, die wir ja auch anheben haben müssen. Das wird trotzdem durch einen Zuschuss von mir aus der GmbH gezahlt, weil in Amerika, ich war da selbst verwundert, weil ich kenne jemanden, der hat zwei Kinder drüben, ist eigentlich aus Frankfurt, lebt dort, der hat gesagt, ich zahle jährlich $30,000 für eins von meinen Kindern. Also meine erste Frage war noch, aber was verdienst du bitte? Das ist Usus drüben. Aber wie gesagt, ich versuche immer da noch eine erklärbare Zahl zu finden und du wirst trotzdem immer die Jammerei haben und das ist mir für mich verständlich. Ich verstehe es auch, wenn jemand wirklich privat, kannst ja einen Job verlieren oder irgendwas, und dann ist das nicht mehr möglich oder du musst halt auf andere Sachen verzichten, aber trotzdem muss ich immer sagen, was mich fasziniert ist, dass die Leute immer überrascht sind, weil er sagt, ja, aber jetzt war ich auf Urlaub und jetzt erhöhst du die Preise. Naja, ich konnte das ja nicht im Februar schon sagen, weil es hängt ja immer damit zusammen, in welche Richtung sich unser Budget geht.
Und Urlaub ist einmal im Jahr, der KC ist mindestens 24 Mal im Jahr. Aber ohne das jetzt irgendwie schön reden zu wollen, möchte ich nach einer ganz kurzen Pause mit dir über eines der großen Klischees oder vielleicht auch doch nicht sprechen und ein klein wenig über Fluch und Segen. Und das ist wahrscheinlich der beste Cliffhanger, den es je in der Geschichte von Winter Day Hockey O'Clock gegeben hat. Wir wollen über die Gönnerin, die leider verstorbene Gönnerin des KAC sprechen, über Heidi Gress-Houghton. Und inwieweit es Klischee von außen ist, naja, brauchst du EK, Abozahler, du hast ja eine Gönnerin. Das Ganze nach einer ganz kurzen Pause. Winter Day Hockey O'Clock. Zur Feier des Tages, nämlich der Erscheinung des neuesten Teils der Win Today Hockey O'Clock Original Series der Manager, gibt es für dich 1x2 VIP-Karten für das kommende Wochenende bei einem Win Today Eishockey League Spiel deiner Wahl zu gewinnen. Alles, was du dazu tun musst, ist folgende Frage richtig zu beantworten. Welcher langjährige KAC-Profi erzählt in Teil 3 von der Manager eine witzige Anekdote über ein Ereignis, das sich damals in der Mannschaftskabine zugetragen hat? Schicke die richtige Antwort inklusive dem Spiel, das du gerne als VIP an diesem Wochenende erleben möchtest, an hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Die Teilnahme ist bis Freitag, den 17. Oktober um 12 Uhr möglich. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird danach direkt verständigt. Rechtswege sind samt und sonders ausgeschlossen. Win Today Hockey
O'Clock. Zurück bei Win Today Hockey O'Clock, zurück mit der Manager. Eine Win Today Hockey O'Clock Original Series und vor allem zurück mit Teil 3, dem Finanzieren einer Eishockey-Mannschaft. Und wer die letzten 1,5 Jahrzehnte, Oliver, in Österreich in der Eishockey-Landschaft nicht ganz mit Tomaten auf den Augen um und dumm gelaufen ist, der weiß schon, dass sich Eishockey nur in den wenigsten Fällen ohne einen Gönner, eine Gönnerin, Zuwendungen von hoher wirtschaftlicher und auch politischer Ebene de facto nicht stemmen lässt. Ob das ein Hans Schmid war, der in Wien dynastisch gewirkt hat, ob das ein Dietrich Mateschitz in Salzburg war, ob das eine Heidi Gress-Houghton in Klagenfurt war, ob das ein Dieter Knoll ist, der sein Herzblut und seine Finanzen und wahrscheinlich noch viel mehr in den HCB Südtirol Alberia steckt. Und natürlich bringt das Vorteile, weil man, sage ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich bestimmte Posten abgesichert hat und natürlich auch Nachteile. Da sind wir noch nicht mal beim Neid, sondern vielleicht dann auch, dass sich jemand denkt, naja, die brauchen unser Sponsoring ja eh nicht, weil sie ja Geld haben. Inwieweit ist und war es Fluch und Segen, für den KAC eine Gönnerin zu haben?
Ja, Fluch und Segen ist hart ausgedrückt. Es war eigentlich mehr Segen, weil wir natürlich durch sie sehr viel Dinge verändern haben können. Aber Fluch war es vor allem darin, dass natürlich, so wie du schon gesagt hast, jeder gesagt hat, ja, aber er braucht unser Geld ja eh nicht. Da spreche ich jetzt hauptsächlich von öffentlichen Geldern, weil ihr habt ja eh die Frau Horten. Natürlich hat es auch sehr stark die Vertragsverhandlungen mit Spielern beeinflusst, weil natürlich mir teilweise der gleiche Spieler um wesentlich mehr angeboten worden ist, wie er zum Beispiel 40 Kilometer weiter entfernt oder bei jemand anderen. Deshalb, da hat es, glaube ich, immer andere Listen gegeben. Und das muss sich erst schön langsam wieder einpendeln oder hat sich schon eingependelt, dass die das eben realisieren müssen, dass wir die Spieler jetzt nicht überzahlen oder überzahlen können. Überzahlt haben wir sie eigentlich jetzt in den letzten Jahren eh nicht, sondern wir haben sie marktkonform gezahlt. Es war natürlich leichter, bessere Spieler zu bekommen, aber wobei ich das auch wieder widerrufen muss, weil was ist ein besserer Spieler? Nur weil er mehr verdient, ist er nicht ein besserer Spieler. So wie aus eigener Erfahrung, weil ich öfter Spieler geholt habe, wie an Matt Neal oder an Comrie oder was, die ja jetzt nicht die überbezahlten Spieler waren, die nachher eben gute Spieler geworden sind bei uns oder Spieler, die mehr verdient haben oder zu anderen Vereinen gegangen sind und mehr verdient haben. Aber das ist im Großen und Ganzen eigentlich zusammengefasst mit Fluch und Segen.
Trotzdem, nach dem Ableben hieß es dann relativ rasch, und ich erinnere mich, glaube ich, an ein Interview sogar aus dieser Offseason, als es entweder in einer kleinen Zeitung oder in einer Kärntner Krone, auf jeden Fall zwei fantastische Medien, die auch wahnsinnig viel Platz dem Eishockeysport widmen, irgendwo ist gestanden, dass die nächsten Jahre für den KAC jetzt eher dürr werden, bis man die Hallengastronomie dann auch sein eigen nennen darf. Ich glaube, es ging um 4 Jahre, bis es dann soweit sein wird. Und für viele ist da so ein bisschen die Diskrepanz aufgegangen. Es gibt ja immer noch Zuwendungen von Heidi Horten und man muss sich jetzt aber auf Dürrejahre einstellen. Wie passt das zusammen?
Das passt eigentlich gar nicht zusammen, schon gar nicht, wenn man sieht, wie viele einheimische Spieler wir haben und wie viel wir selbst aus dem eigenen Nachwuchs produzieren. Also ich kann da jeden beruhigen, den KC wird es immer geben, in welcher Form auch immer. Das heißt ja nicht, dass du weniger erfolgreich sein musst. Aber natürlich müssen wir jetzt die nächsten Jahre schauen, bis wir eben die sogenannte, die gerade besagte Hallengastronomie bekommen, weil das war auch etwas, wo das über unseren Kopf hinweg vergeben worden ist für 10 Jahre. Und ich glaube, ich kenne keine einzige Sportmannschaft in ganz Europa, die nicht irgendetwas von der Gastronomie hat, weil immerhin bringst du 140.000 Zuseher da rein. Und da wäre schon nett, wenn du dafür etwas auch bekommen würdest. Aber vorrangig ist natürlich, dass wir im Vertrieb besser werden müssen, wobei das ja jetzt eh schon eher angekommen ist. Man sieht ja, wir haben noch den Mittelkreis, wir haben die Brustfläche frei, also was du dir wirklich ja nur leisten kannst, wenn du jemanden hast, der dafür Geld zahlt. Und da sind wir dabei, jetzt nicht, wir fangen nicht heute an, sondern schon längere Zeit, um da einen Hauptsponsor aufzutreiben. Ich weiß auch, es ist einmal in einer kleinen Zeitung gestanden, dass ich abgelehnt habe, dass die Kärntner Sparkasse Hauptsponsor wird, was natürlich unser erster Ansprechpartner war, weil KC, die Kärntner, hat schon immer geheißen, obwohl sie eigentlich gar nie der richtige Hauptsponsor waren und wird immer in Verbindung sein. Und die Kärntner Sparkasse, nachdem wir mit ihnen gesprochen haben, natürlich ihre Verträge verlängert haben, sogar zu besseren Konditionen, aber den Hauptsponsor nicht machen haben können. Also damit ich das vielleicht einmal klarstelle, weil ich wäre ja verrückt, wenn ich jemanden, der zu mir kommt und sagt, um den Betrag möchte ich Hauptsponsor sein und der Betrag passt und sagt, nein, wir brauchen eigentlich nicht. Also dann müsstet ihr sofort entlassen werden.
Wenn solche Hauptsponsor oder wenn so eine Hauptsponsorsuche angelaufen ist, ist da alles am Tisch oder geht es erst einmal um Gemeinsamkeiten auszuloten, weil Namenssponsor ist für viele natürlich auch ein Sakrileg. Das ist im österreichischen Eishockey bei gefühlt 70% der Vereine immer schon Usus gewesen. Und gerade wenn man die Moser Medical Graz 99ers anschaut, oder wenn man, obwohl es die Steinbach Blackwings Linz sind, kommt hin und wieder fast automatisch immer noch ein Lee West Blackwings Linz. Red Bull Salzburg natürlich ikonisch, die TIVAG seit eh und je Partner der Innsbrucker Haie. egal wo man hinblickt, es ist für alle normal. Nur den KAC gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich glaube, es gab es mal mit Namenssponsor, aber schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ist auch sowas am Tisch? Ist es Tabula Rasa bei solchen Gesprächen?
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben Pakete, wo eben ein Hauptsponsor ist oder auch Hauptsponsor und Namensgeber, was natürlich ein Unterschied ist im Betrag. Aber wie schon vorhin gesagt habe, haben wir unsere Vertriebsschiene jetzt erweitert, und weil da müssen wir überregional gehen, weil da in Kärnten wir nicht so, das heißt, muss ja aufpassen wieder, was ich sage, wir haben natürlich wirtschaftlich sehr gut dastehende Firmen, aber die eigentlich, wenn die das Sponsoring machen, du willst ja irgendetwas davon auch haben, weil sonst ist es ja wieder bei dem Begriff, was du vorhin gesagt hast, der Gönnertum, weil wenn ich nichts davon habe und nur meinen Namen hergib, da musst du noch schon richtig eine große Firma. Und da müssen wir eben international schauen oder nicht nur regional, verzeihen Sie mal so, weil international glaubt wieder jeder, wir gehen ins Ausland oder irgendetwas. Und da sind wir gerade dabei oder sind wir schon länger dabei. Und das ist aber, ich rede ja mit Kollegen, ich will den Namen nicht sagen, aber es ist nicht so einfach, weil du musst eine persönliche Beziehung aufbauen. Genauso wie es ja bei der Frau Horten auch eine persönliche Beziehung gegeben hat. Zunächst mit dem Helmut Reichel, dann bin immer ich mehr in die Rolle hineingeschlüpft und da sind wir dran.
Und es darf nicht vergessen, Klagenfurt ist nicht nur innerhalb der Kärntner Landesgrenzen extrem populär. Ich habe vor einem Jahr in Graz ein Hockey-Clock-on-Tour-Event abhalten dürfen. Es gibt eine Sektion Graz, es gibt eine Sektion Wien. In Osttirol ist gefühlt die Hälfte der KAC-Fans daheim. Also wenn man da auch beginnt, überregional zu denken, glaube ich, ist das absolut kein Fehler als eben populärster Eishockey-Verein Österreichs. Und das bringt mich so ein klein wenig zum Thema, wo ähnlich wie bei den Spielergehältern auch wahnsinnig viel gefährliches Halbwissen vorherrscht, nämlich was Eishockey, eine Organisation oder in dem Fall vielleicht die Kampfmannschaften, die ja aus den Vereinen immer als GmbHs ausgegliedert sind, was Eishockey kostet. Da wird dann mit Budgetzahlen um und um geworfen, Salzburg in eigenen Sphären, aber jetzt ist Graz irgendwie auch ganz vorne. Was sind Eishockey-Budgets? In welchen Größenordnungen muss man denken? Weil das heißt immer, man braucht mindestens 1,5 Millionen, um mitspielen zu können. Salzburg ist irgendwo bei 6 Millionen. Inwieweit entsprechen diese beiden Zahlen Realitäten? Also, und kennst du Budgets anderer Vereine?
Ja, das ist relativ einfach, weil wenn du weißt ja ungefähr, welchen Wert ein Spieler hat, und das kannst du ja ausrechnen. Du brauchst nicht einmal einen Taschenrechner und du weißt auch ungefähr, was dir die Organisation kostet. Es hängt natürlich auch davon ab, wie betreibst du deinen Stream, welche Infrastruktur hast du, welche Kosten sind da. Aber ich sage ganz ehrlich, unter 3 Millionen kannst du in der Liga nicht mitspielen. Und da rede ich allein von der ersten Mannschaft, gar nicht so vom Nachwuchs, sondern ich kann mir nicht vorstellen, dass du unter 1 Million netto eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenstellst. Das glaube ich nicht. Außer du holst natürlich, du setzt rein auf Ausländer und holst dir 10 College-Spieler, die du, man drüben in der East Coast verdienen die Herrschaften, weiß nicht, $1,000 in der Woche, müssen sich selber versichern. Ich habe selber Spieler bei mir, so wie ein Nickel oder irgendetwas, die noch eigentlich das schätzen, was sie bei uns haben. Timo ist erst 22 Jahre und wenn bei uns noch zum Beispiel über irgendein Essen oder was gejammert wird, dann steht sogar der 22-Jährige auf und sagt, voriges Jahr haben wir zu 6 in einem Haus gewohnt und haben jeden Tag ein Stackerl gezogen, wer am Boden schlaft, weil es waren nur 5 Schlafzimmer. Also das hat ja einen Grund, warum die herkommen. Da versuchen, da Fuß zu fassen, weil sie nachher natürlich, es ist auch für die immer schwieriger geworden, sogar in die AHL zu kommen, weil das Alterslimit von den Spielern, die aus der NHL rauskommen, die wieder nach unten gehen und du musst aber, darfst nur gewisse Seniors dabei haben, also das ist relativ schwierig.
Trotzdem hast du mit diesen 3 Millionen kolportiert, glaube ich, mal das untere Spektrum abgedeckt und nach vergangenem Jahr auch durch den Einstieg bei Herbert Jährich, nicht nur als Präsident, sondern auch als Hauptsponsor oder einer der Hauptsponsoren bei dem Moser Medical Graz 99ers, hieß es, die Schere geht jetzt wieder weiter auf. Wo ist das obere Ende dieser Skala? 3 Millionen brauchst du, um mitzuspielen in der Winter Ice Hockey League. Wie viel darf es noch mehr sein?
Dazu wäre es wichtig, wenn sich die Liga auch besser vermarktet, weil ich kenne auch Zahlen von Schweden oben, die teilweise bei 13, 14 Millionen liegen. Das klingt jetzt viel, aber wenn ich weiß, die oben kriegen 6 Millionen vom Fernsehen, sind sie gar nicht so weit weg von uns. Du oben hast halt den Vorteil, dass du natürlich einige High-Pay-Roller hast und die eigenen, die du entwickelt hast, in der die verdienen nachher nicht so viel. Und das ist der große Vorteil dort. Aber nach oben hängt davon ab, eben wie viele Sponsoren du auftreibst, wie viele Sponsoren in diesen Supersport, wie soll ich sagen, investieren wollen. Das war für mich auch interessant, wie zum Beispiel Benny, die haben meiner Meinung nach absolut null Beziehung zum Eishockey haben, dazu kommen eben die DL zu sponsern. Und das Lustige war, ich habe da ein bisschen nachgeforscht und bin dann draufgekommen, dass der Marketingchef von Benny ein Kärntner ist. Und mir jetzt interessiert, was die dazu gebracht hat, den Eishockey-Sport zu sponsern. Und ich habe ihn angeschrieben nachher und habe gesagt, ja super, ich habe gesehen, sie sind ein Kärntner. Und vielleicht, wenn Sie einmal in der Nähe sind, könnten Sie, hätten Sie Interesse, dass wir auf einen Kaffee gehen. Und er war noch, hat er gesagt, ja. Und dann sage ich, ja, er ist ja ein Eishockey-Fan. Und dann habe ich gesagt, ja. Und in Kärnten, und dann habe ich gesagt, ja, in Kärnten gibt es aber zwei Vereine, weil vielleicht hat er sich mit mir nicht getroffen, wenn er auf VSV-Fan ist. Und dann hat er gesagt, naja, weil in Kärnten gibt es nur einen Verein. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich gesagt, wieso macht sie das? Oder wie kommt man zu so einem Sponsor? Dann hat er gesagt, ja, sie haben Marktforschung gemacht und Benny hat in Deutschland einen komplett schlechten Ruf. Also es gehen nur...
Ist auch ein Discounter, für genau, die, die es nicht wissen.
Genau, und was mich eigentlich überrascht hat, weil ich glaube, bei uns in Österreich, also ich gehe auch zum Benny einkaufen oder ich gehe zum Hofer einkaufen und das ist nicht nur so, dass da die Einkaufen gehen oder die Asylanten einkaufen gehen. Also das war überraschend.
Nein, ist bunt gemischt.
Damit wollten sie eben ihr Image verändern. Und das war relativ schwierig, weil, wenn ich richtig verstanden habe, der Eigentümer von Penny Franzosen sind. Und das sind eigentlich Fußballfans. Bei Mainz 05, glaube ich, waren sie Hauptsponsor. Und dann haben sie einen Pitch gemacht. Und das war in den ersten Jahren sind auch eingestiegen, haben den überzeugt und das war so erfolgreich und das scheint sich das Image, weil ich gefragt habe, verkauft sie Eishockey-Sachen in Deutschland, in Bayern, sagt er, nein, überhaupt nicht. Reine Image und mittlerweile haben sie den Vertrag, glaube ich, bis 2029 und jetzt auf die Frage und dadurch haben uns die deutschen Vereine, neben die großen Mannheim, Köln, Berlin, München, weil mit den anderen Vereinen haben wir alle bei Spielertransfers mithalten können. Mittlerweile können wir mit niemandem mehr mithalten in der DL, teilweise nicht einmal in der DL2, weil die natürlich durch diese Mehreinnahmen, und das sind immerhin 600.000 Euro pro Verein, sich höhere Gehälter leisten können.
Dann lass uns vielleicht bei den Spielergehältern bleiben. Also Budget an sich wird wahrscheinlich so ein bisschen das große Fragezeichen bleiben, aber allein schon die Zahl 3 Millionen, um mitspielen zu können, ist eine, mit der ich in der Höhe nicht gerechnet hätte. Und wenn man über Spielergehälter spricht, haben wir gelernt, redet man über Nettozahlen. Und es wird dann immer wieder so Neo-Import 40, jemand, der schon länger hier ist und sich bewährt hat, 80, Top-Verdiener sind im niedrigen, sechsstelligen Bereich unterwegs. Wie akkurat ist dieses Gehaltsgefüge in etwa?
Das passt ungefähr so. Ich sage sogar, du kriegst Ausländer unter 40.000 auch. Wo natürlich die Gefahr größer ist.
Hit and miss.
Ja. Und wobei das Risiko da, wenn ich zum Beispiel einen 100.000 Euro Ausländer hole und der entspricht nicht, weil, obwohl er ein guter Spieler ist, es sind so viele Faktoren, die da mit hineinspielen, gefällt es ihm da? Gefällt es der Frau da? Ist die Familie zufrieden? Den kriegst du nicht mehr los während der Saison. Wenn du jetzt einen holst von drüben um 30.000 Euro und der passt nicht, dann ist der wieder weg. Ist natürlich auch ein Saatspiel, weil den musst du wieder irgendwie ersetzen. Aber die Zahlen eigentlich passen so.
Jetzt habe ich vor ein paar Jahren, und das war, als Jay Ganaway neu in der Liga war und in Salzburg für Vorarlberg gesagt hat, mit einem Trainer einer Mannschaft gesprochen, hat gesagt, natürlich kriegen wir auch einen Jay Ganaway angeboten, aber der kostet alleine so viel wie unsere gesamte Verteidigung. Und das sind dann so Sachen, die mich aufwachen lassen. Und jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, dass man als von außen betrachtet reicher Verein dann auch öfter hochpreisige Spieler angeboten bekommt. Wo ist für dich so der Sweet Spot aus, der kostet so viel, die Qualität, die du glaubst, dass er bringt, und wie oft versuchst du aber vielleicht auch bei gerade einem Import, vielleicht auch bei einer einheimischen Kraft den Weg zu gehen und zu sagen, naja, der ist eigentlich relativ günstig, aber ich glaube, der hat dieses Potenzial. Was ist so für dich, wo trifft sich das, wo Preis und potenzielle Leistung für dich passen?
Das ist eine schwierige Frage. Das kann ich mir erst nach der Saison beantworten. Aber natürlich hast du bei einem hochpreisigen Spieler das Risiko, was machst du, wenn der sich verletzt? Du hast ihn auf der Payroll und du hast einen Spieler weniger. Also das nur auf eine Schulter zu lasten, ist ein bisschen risikoreich. Da ist noch wichtiger, ist er auch ein Charakterspieler. Zum Beispiel, wenn du einen Leader brauchst, wenn du siehst, du hast, und ich habe das eh schon einmal gesagt, das Wichtigste ist, dass du einen Leading-Kern hast. Wenn das nicht die Österreicher sein können, jetzt nicht einmal, weil sie schlechte Spieler sind, sondern da gehört ja der Charakter dazu. Du kannst vocal sein in der Kabine drinnen oder du leadest am Eis. Das sind jetzt zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Ich habe zum Beispiel Leader am Eis gehabt, der hat aber in der Kabine gar nicht gesagt, deshalb ist er nicht negativ, aber du brauchst trotzdem jemanden, der drinnen einmal am Tisch haut. Wenn es immer nur der Trainer sein muss, man eben einmal mit einem Mentalcoach geredet, der hat gesagt, wenn du keinen Leader hast, muss irgendein anderer in den Inner Circle reingehen und der Leader sein. Wenn es der Trainer auch nicht macht, muss es ich sein. Und deshalb, wie ich auch schon gesagt habe, deshalb versuche ich ja nahe bei der Mannschaft zu sein, um diese Strömungen zu erkennen und dann einzugreifen. Wenn ich sehe, obwohl die Mannschaft schlecht spielt, der Trainer, wenn du reingehst und schreist als Trainer, jetzt schreit er mit mir, jetzt getraue ich mir gar nichts mehr, dann bin ich der Good Cop, Bad Cop. Wenn der Trainer der Good Cop ist, muss ich der Bad Cop sein. Oder es ist der Co-Trainer, und wenn ich sehe, es ist keiner der Bad Cop, dann muss ich der Bad Cop sein. Und eigentlich haben wir da in den letzten Jahren aufgrund der Trainer, die wir gehabt haben, beim Beto habe ich immer der Good Cop sein müssen. Ich habe jetzt noch gar nie der Bad Cop sein müssen, auch nicht bei den zwei Jungs, die ich jetzt habe, weil die sich sehr gut ergänzen. Also deshalb habe ich auch versucht, die zwei, weil sie komplett unterschiedliche Charaktere sind, sie aber trotzdem gut verstehen. Der Kirk ist mehr der Emotionale, Fischi ist mehr der ruhige Gentleman, und da kommen die Ansprachen halt, die wechseln sich in die Ansprachen ab. Deshalb war mein Gedanke am Anfang, also die Konstellation Head Coach, Assistant Coach, wie früher mal der Assistant Coach hat ja nur die Scheiben ins Eck geschoben für die nächste Übung, das gibt es nicht mehr.
Wenn es um Spielergehälter geht und vor allem auch in grauer Vorzeit ist falsch, aber vor 10, 15 Jahren ging, dann war irgendwie so der 100.000er immer so das Einhorn. Und du wusstest, in bestimmten Organisationen gibt es ein, zwei, mehrere Hunderttausender Spieler. Raphael Rotter hat vor einem Jahr an dieser Stelle bei Winter Day Hockey Clock verraten, dass er mutmaßlich in diesem Bereich einen der sich am höchsten dotierten Verträge, die Vienna Capitals jemals ausgegeben haben, auch bekommen hat. Die sich länger mit dem Sport beschäftigen, können schon sagen, wer diese magische Grenze dann irgendwie auch mal geknackt hat oder vielleicht auch mehrfach geknackt hat. Wie viele Hunderttausender gibt es aktuell in der Liga und wie viele gibt es aktuell beim KAC?
Boah, wie viele es in der Liga gibt? Ganz ehrlich, die Arbeit haben wir noch gar nicht angetan, weil mich das eigentlich nicht interessiert, was bei anderen Vereinen ist. Wir haben eine eigene, deshalb gebe ich auch nie Kommentare über andere Organisationen ab, weil natürlich bei uns in Kärnten ja immer das Spiel gespielt wird, dass das hochsterilisiert wird oder hochgeschaukelt wird, die Feinde im Villach. Ich werde nie einen Kommentar über Villach abgeben, weil das ist ein eigener Verein und ich kann nicht hinter die Kulissen blicken. Ich weiß nicht, was dort vorgeht. Aber was sich verändert hat mit Sicherheit in den letzten Jahren, ist, dass die Gehälter der Österreicher gestiegen sind, weil es Angebot und Nachfrage gibt. Und jetzt haben wir wieder bei dem, wenn wenig Nachwuchsarbeit gemacht wird und es zu wenig österreichische Spieler gibt.
Eine Verknappung am Markt.
Genau. Und das müssen die Leute auch verstehen, wenn sie sagen, ja, aber warum nimmst du nicht mehr Österreicher? Naja, die Agenten sind ja nicht ganz dumm und sagt, ja, aber der in Graz braucht einen Österreicher, der in Salzburg braucht einen Österreicher, Salzburg nehme ich aus, aber der Wiener hat jetzt mehr versucht, wieder einen Kern von Österreich zu machen, hat gehabt, aber jetzt hat er gesehen, er muss da ein bisschen Veränderungen vornehmen. Und das, ich glaube, dass da teilweise die Gehälter, das sind die Unterschiede zu früher, gar nicht zu den Ausländern, sondern eher die Österreicher gestiegen sind, weil, auch wenn du sagst, wenn der jetzt nur unter Anführungszeichen 10.000 mehr verdient, wenn du da jetzt 10 von dir hast, bist schon bei 100.000. Was natürlich bei dem Budget, was ich gesagt habe, unter 1,5 oder unter einer Million ist nichts. So, jetzt ist ein 100er schon einmal weg. Aber nur an den Mehrkosten. Und natürlich freue ich mich immer, weil mit meinen Trainern habe ich auch die Diskussion. Natürlich kennen die Zahlen nicht, weil von den Spielern, was die verdienen, weil sonst könnte es ja passieren, dass der sagt, das, was du verdienst, für das spielst du aber einen Blödsinn. Und die Unart, was es meiner Meinung nach heute gibt, ist, dass die Spieler untereinander über ihre Gehälter reden und dadurch auch ein bisschen der Neid aufkommt und sagt, ja, aber jetzt, du, ich lerne mich jetzt zurück, weil du verdienst ja mehr wie ich und jetzt fahr du einmal und ich schaue mir das Ganze einmal von außen an. Wie gesagt, wie ich selber gespielt habe, das hat mich nicht interessiert, was der neben mir sitzt, weil was der ausverhandelt hat, ist ein Verdienst von ihm und das geht mir nichts an und habe ich nicht zu kritisieren. Aber wie viele es da gibt, und ich kann auch sagen, bei uns gibt's an.
Das ist eine Antwort, mit der ich ehrlicherweise nicht gerechnet hätte, aber das lasse ich genauso stehen. Ich persönlich bin ja der festen Überzeugung, Eishockey-Spieler verdienen für das, was sie leisten, viel zu wenig. Da wirst du mir jetzt natürlich bejahst du das und gleichzeitig denkst du wahrscheinlich, boah, wenn ich noch mehr verdienen wird, das mit dem Budget natürlich noch schwieriger. Aber wenn man sich bedenkt, wie oft man als Eishockeyspieler in einem ultraphysischen Sport die Knochen hinhalten muss, was alles passieren kann und wie kurz Karrieren dann auch verhältnismäßig sein können. Deswegen jeder, der einen hochdotierten Vertrag abschließt, dem sei das von Herzen vergönnt. Also von meiner Seite wird es da auch entsprechend nie Neid geben. Jetzt sind wir bei Spielergehältern schon, glaube ich, ganz gut unterwegs gewesen, was Verdienste anbelangt. Ist es bei Trainergehältern ähnlich? Ich habe mir so mal versucht, ein klein wenig umzuhören und habe auch aus dem Trainersektor vernommen, es gibt Trainer, die das sicher um 40.000 machen, es gibt Trainer, die gut und gerne doppelt so viel bekommen und es gibt dann ein Premium-Segment und auch da sind die Organisationen wahrscheinlich klar, die gewillt sind, sowas zu zahlen, wo es dann auch Hunderttausender gibt. Sind Trainer und Import beziehungsweise generell Spielermärkte und Summen vergleichbar?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich meine, die Trainer eigentlich eigentlich soll es ja so sein, dass die Trainer am meisten verdienen, weil die am meisten Verantwortung haben. Aber die Trainer sind eigentlich, ich glaube nicht, dass ich schon einen Trainer gehabt habe, der über 100.000 Euro verdient hat. Also der höchst dotierteste Trainer, den ich gehabt habe unter meiner Ära, war der Beto natürlich mit der Vita, die er vorher gehabt hat. Finnischer Meister, Coach of the Year zweimal, Assistant Coach beim finnischen Nationalteam. Der hat natürlich einen Marktwert, weil der kommt aus der KL. Und den kriegst du nicht für 50.000 Euro, außer er hat jetzt 3 Jahre keinen Job gekriegt. Und, aber sonst, na, das spielt sich in einem überschaubaren Rahmen ab.
Wie ist es dann aber, wenn es zu Entlassungen kommt und zu Vertragsauflösungen? Also du vereinbarst mit einem Spieler, mit einem Trainer einen Vertrag und prominentestes Beispiel unter deiner Ägide war sicher dann Martin Slukal, der nach nur 4 Spielen und dann einem legendären 0:9 auf der Anzeigetafel dann gar nicht erst die Winterreifen montieren musste. Der hat es, glaube ich, nicht einmal im Oktober reingeschafft. Jetzt schließt du mit so jemandem einen Vertrag ab, wo beide Seiten davon ausgehen, der ist 1 Jahr gültig, 2 Jahre gültig und dann ist nach 4 Spielen Sense. Wie wird sowas aufgelöst? Wie viel Geld fließt da tatsächlich? Das, was die 4 Spiele gekostet haben? Das, was monatlich vereinbart war?
Naja, wenn er kein grobes Vergehen gemacht hat, kann er auf seinen Vertrag bestehen. Ich meine, du lässt ihn halt noch weiterarbeiten. Also du musst ihn halt noch irgendwie anders beschäftigen. Und wenn das jemand macht, ist natürlich für ihn relativ schwierig, einen neuen Job zu bekommen, weil er natürlich den Ruf hat, oh, wenn ich den nehme und dann passiert was, der geht man immer weiter. Eigentlich hängt natürlich davon ab, ob er sofort einen anderen Vertrag bei einem anderen Verein bekommt, dass du Abschlagzahlung machst. Und da ist eigentlich Usus fast, dass du fast 50% von dem noch Ausstehenden zahlst und dann kann er sofort woanders arbeiten. Wenn er darauf besteht, dann musst du ihm eben laut Vertrag, was du hast, dann lass den halt scouten oder irgendetwas, ist keine lustige Arbeit, hängt davon ab vom Trainer. ob der sich überhaupt am Computer auskennt oder lässt er Berichte schreiben. Aber eigentlich waren das relativ unaufgeregte Entlassungen, ist nie lustig. Aber wenn beide die Einsicht haben, dass es nicht weitergeht, dann findet man immer einen Weg, sich zu einigen.
Weil man wahrscheinlich auch durch diesen Prozess genau. Schon mal durchgegangen ist genau. Und dann genau weiß, wie es geht.
Gefährlich sind da im Hintergrund nachher, weil ich zum Beispiel einen Fall gehabt mit einem Trainer, wo eigentlich der Vertrag bestanden hat und wie ich aber gesehen habe, auch aufgrund dessen, dass ich, so wie ich schon gesagt habe, auch nach der Saison mit den Spielern rede, damit ich auch Feedback von denen bekomme und wenn ich noch ein Feedback kriege, ja, super Typ, aber bis zu Weihnachten dann funktioniert das nicht mehr. Und da vertraue ich den Spielern, weil ich ja die Gründe frage, warum. Und das sind keine persönlichen Dinge, weil die Spieler wollen ja auch Erfolg haben. Weil das Schlimmste ist, und da sage ich den Spielern auch, seid ehrlich zu mir, weil wenn wir nicht erfolgreich sein, wir sitzen alle im gleichen Boot. Egal, ob wir jetzt erfolgreich sind oder nicht, Trainer, da kennen alle dazu. Und wenn sie das Gefühl haben, das heißt jetzt nicht, dass ich, natürlich wege ich da schon ab. Und bei dem Trainer war es eben so, dass der gesagt hat, na, er hat jetzt einen Anwalt, oder sein Agent hat einen Anwalt aus Österreich genommen und weil ich noch gesagt habe, okay, dann muss er halt am nächsten Tag da sein, der ist auf eigene Kosten hergeflogen. Und wir haben uns noch in 5 Minuten geeinigt. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt bist du auf eigene Kosten hergeflogen, das hätte man ein Telefonat auch machen können. Also teilweise wären natürlich die Spieler, oder egal ob es jetzt Spieler oder Trainer ist, hineingetrieben. Und das ist ein Gespräch, so wie wir es jetzt haben, und ein vernünftiges Gespräch. Und wenn beide Seiten vernünftig sind und eine Einsicht haben, natürlich wird jeder im ersten Moment verärgert sein, logischerweise. Keiner verliert den Job gern, aber ich sage mir immer, du denk drüber nach, setzen wir uns morgen nochmal zusammen. Und meistens ist der Kunde und sagt, du hast eigentlich recht.
Das Spannende, und wir haben schon oft über deine Ära jetzt gesprochen, ist, dass du ganz zu Beginn nur einen Trainer hattest mit Manny Viveiros und da eine hohe personelle Kontinuität vorhanden war. Und dann in deiner zweiten Ära ist es am Trainersektor richtig rund gegangen. Es gab Martin Slukal, dann gab es Doug Mason, Alexander Melitzer war interimistisch, beziehungsweise dann auch für den Rest der Saison Trainer, Mike Pellegrim, Steve Walker. Und es hat bis zu Petri Matikainen gedauert in seinen 5 Jahren, dass da wieder eine personelle Stabilität Einzug gehalten hat. Warum war es so schwierig, einen richtigen zu finden? Und diese Kontinuität geht jetzt auch mit Fury und Fischer und das Vertrauen, das die Organisation denen ausgesprochen hat, auch weiter. Also Manny Viveiros, Stabilität, danach vogelwilde Jahre von außen betrachtet und dann erst Stabilität mit Matikainen, Fury. Warum ist das so schwierig?
Slukal muss ich sagen, der ist nicht von mir verpflichtet worden. Also wie ich gekommen bin, war der schon da. Und das hat mich gleich am Anfang gesehen, dass das funktioniert nicht. Also da habe ich die Trainings beobachtet. Co-Trainer war der Dieter Kalt, der natürlich unglaubliche Eishockey-Erfahrung hat. Aber da sind andere Kräfte noch in Kraft getreten. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Das Schwierige in Klagenfurt ist, deshalb war es jetzt auch bei der Suche, so wie beim Beto oder jetzt auch mit den 2 Trainer, es kann natürlich sehr viel über die Medien gespielt werden, weil ich kann mich erinnern, beim Doug Mason ist einmal in der Zeitung gestanden, Doug Mason knapp vor dem Ende, obwohl er intern noch nie eine Diskussion war. Das übersteht nicht einmal der Jose Mourinho, obwohl der, weiß nicht, wie viel Champions-Titel gewonnen hat. Weil, auch wenn der noch 8 Partien gewinnt, sobald er eine Partie wieder verliert, ist die gleiche Headline noch einmal und unter dem Druck ist es relativ schwierig zu arbeiten. Also da sind schon verschiedene Faktoren, die da hineinspielen. Und beim Beto, der ist natürlich ein Meister der Motivation und der Kommunikation gewesen. Also er war ja nicht derjenige, der aktiv zugegangen ist und seine Interviews waren ja, du hast sicher auch welche mit ihm geführt, relativ kurz und knackig. Und du hast ihn nachher auch nirgendwo erwischt, wo du ihn irgendwo einmal vielleicht einen Kommentar entlocken hast können, weil der ist untergetaucht. Also ich habe den nie fortgesehen oder irgendetwas, sodass er in diese Gefahr gar nicht gekommen ist. Und deshalb war auch nach dem Beto, ich habe sehr viele Interviews geführt, wo auch die Leute gesagt haben, ja, was tut denn sich jetzt um? Steht eh schon fest, dass die werden oder die werden. Und da ist natürlich der Vorteil, dass beide sowohl da Fischi als auch der Kirk natürlich die Medienlandschaft in Kärnten kennen und wissen, wie du damit umgehst. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, weil wenn du im Gespräch bist, ist es ja gut, nicht? Aber du kannst sehr schnell da in
Man kann sich
tiefe
die Finger
Gewässer
verbrennen.
Kommen.
Genau. Ja. Trainer, Spieler haben eines gemein in der österreichischen Szene und generell in der Eishockey-Szene, dass sie Agenten haben. Jetzt ist es eine spannende Wendung, dass dein Bruder Teil einer der erfolgreichsten Agenturen in Europa ist, gemeinsam mit Peter Kasper. Wie sehr von Vorteil oder vielleicht auch Nachteil ist es, dass der eigene Bruder Agent ist? Hat man da irgendwie Zugang zu Schnäppchen oder früher Zugang zu Schnäppchen, wie man sich jetzt vielleicht vorstellen würde? Wie ist diese professionelle Beziehung innerhalb der Familie?
Kann ich eine gute Antwort drauf geben, weil natürlich wie beim Klang, ich möchte da gleich dazu sagen, die anderen zwei österreichischen Agenten, also die eine Agentur, Domizieren, Martin Kreins, wenn ich mit dem Domizieren zusammen gewohnt, zusammen gespielt. Martin Kreins, sehr guter Freund von mir, ich meine, du kannst natürlich nicht mit dem Bruder vergleichen, logischerweise, weil das ist Blut. Bernd Brückler, der hat in Klagenfurt gespielt, also nur das Lustige war, wie ich nach Klagenfurt gekommen bin, war der erste Anruf von Domizieren, nee, super, jetzt wirst du nur Spieler von deinem Bruder nehmen. Meine Antwort war, Domi, du unterschätzt mir Intelligenz, weil so wie du denkst, denken jetzt alle und dann natürlich die zwei Backeln. Das heißt, so traurig es klingt, es ist sogar noch schwieriger für meinen Bruder, mehr Spieler zu verkaufen, weil natürlich immer dieses Denken nachher kommt. Ja, eh klar, jetzt hat er den von seinem Bruder genommen und deshalb tut mir mein Bruder, wir haben da schon Gespräche geführt, weil er mich sogar einmal gefragt hat, ob ich was gegen ihn habe. Aber ich gesagt, du, wir sind mal früh da und super Verhältnis. Aber es ist, weil wenn ich von dir annehme, hast du sofort, er sieht, der hat den jetzt die Leiche angetragen. Ist schwierig auch für ihn natürlich, mir den richtigen Spieler zu verkaufen. Aber wie er gesehen hat, ich habe auch natürlich Spieler vom Domi und auch für die ist es schwierig, weil die nicht voraussagen können, die kennen die Qualität. Passt der Charakter, passt das Umfeld für den oder bin jetzt wieder bei der Frau oder Familie, gibt es einen internationalen Kindergarten? Also das ist relativ schwierig. Also wie gesagt, bei den Österreichern kommst du bei den Herrschaften ja eh nicht vorbei, weil die teilen sich die Spieler ja auf. Das heißt, es kann gar keiner beleidigt sein, weil ich habe sehr viele Spieler.
Du fischst in jedem Teich.
Genau,
quasi.
Genau. Aber Vorteil hat er keinen. Und dadurch, dass mein Bruder aber eher in den anderen Ligen in Europa unterwegs ist und natürlich die hochpreisigen Spieler hat, die kann er mir gar nicht anbieten, weil die sind für Schweden oder für die Schweiz oder für die KHL. Und für die Unteren glaube ich, dadurch, dass er so groß ist, weil die Diskussion habe ich mit ihm oft gehabt, habe ich gesagt, warum findest du nicht an Comrie? Du lebst in Amerika. Naja, aber ich glaube, dass er andere Sachen zu tun hat, als wie jeden Tag East Coast Spiele oder etwas anzuschauen oder College Spiele. Und ja, aber wie gesagt, ich versuche da ja die Beziehungen aufrechtzuerhalten mit dem Jeff Shanes, der als Scout arbeitet und die ganzen Herrschaften. Und da kann ich natürlich auch gutes Feedback holen bei Spielern von drüben.
Wir befinden uns innerhalb eines Winter Day Hockey Clock Original Series Specials und verdiente Persönlichkeiten rund um den österreichischen Eishockeysport haben das dann immer wieder auch gewidmet bekommen. Und vor ein paar Jahren war das Markus Peintner, den Reini Divis sagenumwobenerweise einen der unterschätztesten, wenn nicht sogar der unterschätzteste Spieler seiner Generation genannt hat. Und in seinem Special hat Markus Peintner über eine Vertragsverhandlung oder Vertragsverhandlungen der anderen Art gesprochen. Da würde ich ganz gerne mit dir reinhören, wie es war, als seine Mutter sein Agent war. Und dann möchte ich mit dir ein klein wenig über vielleicht auch kuriose Verhandlungen sprechen. Wir hören kurz rein über Markus Peintner von vor 2 Jahren.
Meine Mama war 4 oder 5 Jahre lang mein Manager. Die hat alle Gespräche geführt mit den Teams, alle Verhandlungen. Und im Nachhinein, wo ich noch von Linz noch irgendwann mal weggewechselt bin, war recht witzig, weil der Herr Präsident, der Herr Steinmeier, hat mir schon gesagt, in Verhandlungen, das macht er in seinem Business, das kann er, das ist eine einfache Geschichte, da kann er auch hart sein und da kann er seine Ziele durchsetzen. Mit Abstand, das Schlimmste war meine Mama. Das war wirklich so extrem schlimm, weil meistens sitzt ja ein Agent gegenüber, der will einfach so viel Geld wie möglich rausholen. Und auf der anderen Seite ist der Steinmeier, der den Spieler so billig wie möglich kriegen will. Und das sind einfach professionelle Verhandlungen, wo es manchmal auch härter wird, wo gestritten wird. es ist extrem schwierig, wenn eine Mama von einem Spieler gegenüber sitzt. Und meine Mama ist dort ein eigener Typ, sehr positiv. Und das muss ich auch sagen, das Positive, das kommt wahrscheinlich nicht von irgendwo, sondern das habe ich schon von meiner Mama. Und die eine Geschichte, die mir der Präsident später noch erzählt hat, war einfach, das hat er hat auch gesagt, ja, dem Herrn Beintner können wir das und das zahlen. Und meine Mama ist nur daneben gesessen, hat gelacht, hat gesagt, nee, das ist mir viel zu wenig. Nee, der Markus muss viel mehr verdienen. Und das war halt extrem witzig, weil sie wirklich auch vorarlbergerisch das gemacht hat. Er hat es erst nicht ganz verstanden, aber die Mama hat gesagt, nee, das ist zu wenig. Und er hat überhaupt nicht gewusst, wie er mit der Situation umgehen soll, weil er das einfach nicht gekannt hat. Und ja, es war schön für unsere Familie, dass die Mama mich dort begleitet hat, dass sie so nahe am Geschehen war. Für mich war bis ja spät in meiner Karriere, das Geld war mir wirklich nicht wichtig. Da war ich froh, dass ich einen Agent gehabt habe, beziehungsweise meine Mama, weil ich wollte mit dem überhaupt nichts zu tun haben. Ich war einfach nur froh, wenn ich in der Kabine gesessen bin, wenn ich mich angezogen habe und wenn ich aufs Eis durfte. Ich war dort noch sehr kindlich, was sehr schön war, auch als Profi noch, aber ich habe das sehr einfach gehalten und ich war froh, dass der finanzielle Teil von meiner Mama beziehungsweise später von meinen Agenten übernommen wurde.
Man hört es vielleicht noch im Hintergrund ganz gut, wie man das Lachen nicht verkneifen konnte. Du hast auch ein paar Mal extrem schmunzeln müssen. Gab es das bei dir auch, dass dir auf einmal nicht ein Agent, sondern eine Spielermama oder der Spieler selber gegenüber sitzt?
Das wäre sehr lustig gewesen. Ich habe einmal, so komisch es klingt, mit der Mutter von, oder die ist dabei gesessen beim Adam Comrie, weil die war auf Besuch. Und der Adam war ja stattlicher nur 1,95 oder sogar größer. Aber seine Mutter war gleich groß. Die war Lehrerin und die ist mit mir am Tisch gesessen. Und natürlich bekommst du Angebote, wenn du über 20 Tore geschossen hast als Verteidiger. Man hat raufen können, hat schießen können, hat eigentlich alles kennen, perfekt. Und meine erste Frage war, was er sich so vorgestellt hat. Und seine Antwort war ja gar nicht das Preisliche, sondern er hat nur gesagt, KHL-Vereine sind hinter mir. Und dann habe ich aber gleich, dadurch, dass die Mutter Lehrerin ist, dann habe ich gesagt, Adam, wenn du dich so benimmst, also dein Verhalten, was ich will jetzt gar nicht schlecht reden, abseits vom Eis, das relativ, sage ich jetzt einmal, nicht höchst professionell war, das heißt jetzt nicht, dass er fortgegangen ist oder irgendetwas, aber er ist halt auf einem Skateboard mit einem Ghetto-Blaster durch die Gegend gefahren, was ja auch nichts Schlechtes ist bei uns in Europa. Aber wenn er das in der KHL macht, wird er irgendwann einmal in einer Seitengasse liegen, wenn jetzt überspitzt ausgedrückt. Und ich kann mich noch erinnern, wie die Mutter daneben sitzt, listen to Mr. Pilone, listen to, you have to stay in Klagenfurt for one more year. Und das war für mich eigentlich die einzige Verhandlung, die ich mit einer Mutter geführt habe, die eigentlich positiv für mich war. Und das war lustig, aber sie ist so richtig resolut aufgetreten und hat den gleich ein bisschen zusammengestaucht. Ich war jetzt auch nicht 18 Jahre oder irgendetwas und eben nur lachen müssen, weil, wie gesagt, sie war gleich groß wie er. Und das war noch eine relativ einfache Verhandlung, nicht nachdem die Mutter gesagt hat, du bleibst da.
Weil Markus Beintner angesprochen hat, dass Verhandlungen zwischen den Agenten oder dann vielleicht auch zwischen den Spielern und deren Agenten manchmal hitzig sein können. Aus welchen Gründen? Hitzig. Geht es immer nur ums Geld? Geht es um irgendwelche Zusätze? Und gibt es eine Verhandlung, die da aus welchen Gründen auch immer vielleicht auch deswegen in Erinnerung geblieben ist und trotzdem zu einem positiven Abschluss kam?
Nein, eigentlich. Ich habe eigentlich mein Verhandlungsverhalten verändert in den letzten Jahren, indem ich, weil der Benz hat ja auch gesagt, das kann ich zahlen. Das wirst von mir nicht hören, sondern ich will wissen, was der Spieler verdienen will oder für was er bereit ist, zu mir zu kommen und wie sein Familienstand ist. Jetzt nicht, weil ich mich interessiert, sondern weil da sehr viel damit zusammenhängt. Wenn der jetzt eine Partnerin hat, nicht verheiratet ist, kriegst du für die keine Rot-Weiß-Karten. Die kann gar nicht länger wie 3 Monate da bleiben. Was natürlich, weiß ich jetzt schon, was noch 3 Monaten ist. Der sagt, aber ich fliege zu Hause, weil meine Frau muss auch zu Hause, oder meine Freundin muss auch zu Hause fliegen. Wie viele Kinder er hat, weil du ja Kindergarten brauchst, bis sich die Familie integriert hat. Das sind eigentlich meine ersten Fragen. Natürlich kommt noch immer wieder, immer von den gleichen, ja, aber was kannst du denn zahlen? Ja, den genannten Betrag von vorhin kann ich anzahlen, man spielt halt nur ein Spieler. Das heißt, ich habe ja einen Kuchen, den ich aufteilen muss und noch ein Stück größer, was ich runterschneide, zum Schluss bleibt nichts mehr übrig. Und dann kriegst du halt teilweise die Qualität nicht mehr für das Geld. Das heißt, die Zusammensetzung von der Mannschaft. Also das schaut von außen relativ einfach aus, ist es aber nicht.
Ich habe noch zwei Themenbereiche, die ich kurz mit dir anschneiden möchte. Beim großen Thema Finanzieren, das wird doch sicher die längste unserer vier Folgen bleiben. Ich glaube, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, weil man als Manager natürlich sehr viel kontrollieren kann. Du schließt die Verträge ab, das ist rechtlich bindend oder auf einer rechtlich bindenden Basis. Du weißt, was die Infrastruktur kostet. Du hast von 100 Angestellten gesprochen, die du an einem Spieltag oder drumherum hast. Du hast Fernsehproduktion und dergleichen. All das lässt sich kontrollieren. Was sie nicht kontrollieren lässt, ist, wie Politik den Sport behandelt oder wenn dann vielleicht mal eine globale Pandemie ausbricht, bei der niemand weiß, wann und ob man überhaupt jemals wieder zusammen wird kommen dürfen. Und der Kollege Franz Galler, von dem wir, oder langjähriger Kollege Franz Galler, von dem wir schon früher in dieser Original Series hören durften, der hat sich zu den Ereignissen damals des Frühjahrs 2020, die sich dann logischerweise bis in den Sommer und weit darüber hinaus auch gezogen haben, geäußert und spricht da einmal mehr oder ist einmal mehr voll des Lobes gewesen, wie du und viele andere das auch entsprechend gehandelt haben. Möchte da als kleiner Conversation Starter einfach mal kurz reinhören und dann darüber plaudern.
Der Ausbruch der Pandemie im März 2020 und die darauffolgenden zwei Jahre haben natürlich die Vereine insgesamt vor eine riesige Herausforderung gestellt. Jetzt unabhängig davon, dass man in leeren Hallen spielen musste oder vor sehr, sehr reduzierter Zuschaueranzahl, ist es auch darum gegangen, mit Sponsoren den richtigen Weg zu finden. Und da ist die Zusammenarbeit natürlich eines der wichtigsten Dinge. Man muss halt in der Situation immer das große Bild und nicht nur die eigene Mannschaft im Kopf haben. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass gerade die zugkräftigen Vereine wie KAC da wirklich eine große Rolle gespielt haben, um einfach den Sport am Leben zu halten. Und auch hier hat sich die gute Führung unter Oliver sehr deutlich gezeigt.
Und wenn man so in die Managerkreise reinhört, nicht nur dort, mir hat auch ein damals direkt involvierter Mensch berichtet, dass du es warst, der, wenn er nicht ganz falsch liegt, dass du dazu oder dafür gesorgt hast, dass Klagenfurt, glaube ich, als erstes Team in ganz Österreich auch wieder Eistrainings abhalten durfte und sowas wie eine normale Vorbereitung. Kommen wir vielleicht erst einmal einfach zum Ausbruch dieser Pandemie, Abbruch der Saison und den tausenden Fragezeichen, die wir alle hatten. Dürfen wir überhaupt noch raus? Dürfen wir das machen? Wird überhaupt jemals wieder Eishockey gespielt werden? Wie dramatisch waren diese Einschnitte, waren diese Wochen und Monate für dich und den Club?
Ja, natürlich waren wir alle einmal geschockt im ersten Moment. Wir sind, glaube ich, 3-0 hinten gelegen gegen Linz.
Und großes What If,
alle haben gesagt, dass wir sogar ein Teil dieses oder dafür gesorgt haben, dass das abgebrochen worden ist, weil wir ja nicht verlieren wollten, was auch kompletter Schwachsinn ist. Ich bin ja Sprecher vom Sportausschuss damals gewesen, habe ich gesagt, das kann man nicht so weitermachen. Wir, glaube ich, waren nicht die erste Liga in Europa, die das abgebrochen hat, weil da natürlich Menschenleben dahinter stehen und das darf man nicht vergessen. Die Spieler haben ja auch Familie und natürlich im Nachhinein gesehen, kannst du jetzt sagen, war das richtig, dass da alles Lockdown geworden ist oder was, aber die Entscheidung haben ja nicht wir getroffen und das war, glaube ich, die richtige Entscheidung damals, weil ich auch gemerkt habe, die Diskussionen, was wir mit den Spielern, aber ich glaube, das war im nächsten Jahr noch, was die mit den Tests und das Ganze und oder die Impfungen und das Ganze. Und da sind auch meine Spieler, mit denen, zu denen ich, wie man schon gehört hat, ein richtig super Verhältnis gehabt habe, die ja gesagt haben, na, wir spielen wir dann immer weiter, worauf ich eine Sitzung auch gemacht habe mit denen und gesagt habe, kein Problem, ihr spielt's, wenn ihr sagt, wir spielen immer, kein Problem, ich gebe das so weiter der Liga. Aber ihr müsst euch auch sicher sein, dass ihr nachher nicht weit, weil die haben geglaubt, wir hören jetzt auf und wir kriegen aber trotzdem unsere Gehälter weiter, was ja nicht der Fall sein kann, weil wo sollen wir keine Einnahmen und nichts und dann spielen wir auch nicht und dann kann ich nicht die Gehälter weiterzahlen. Aber das war schon fordernd, wobei er sagen muss, ich habe da das Glück gehabt, dass ich den Uni-Professor Dr. Lika, der eigentlich in Kärnten zuständig war für, oder der da ein sogenannter Spezialist ist, der uns da beraten hat und mit unserer Off-Ice-Crew haben wir da versucht, ein Umfeld für die Mannschaft zu schaffen, in der wir trainieren können. Glücklicherweise habe ich eben auch jemanden in einer Apotheke gehabt, der für uns täglich die Tests gemacht hat, also der sogar vor Ort gekommen ist. Also das hat alles eigentlich super funktioniert.
Wie gut muss man als Sportmanager mit der Politik, die nicht nur die Regeln damals, sondern auch des gesellschaftlichen Zusammenlebens, der Förderungen und dergleichen aufstehen, wie gut muss man politisch vernetzt sein? Muss man politisch vernetzt sein oder ist es empfehlenswert, gut politisch vernetzt zu sein?
Es ist empfehlenswert. Ich meine, ich kann behaupten, und das wird jeder bestätigen können, dass ich komplett unpolitisch bin. Also ich sehe eigentlich auch bei den Politikern die Personen dahinter, die ich persönlich kenne, und da kenne ich von jeder Partei eben Leute. Und da ist es natürlich schon ein Zufall, dass du gut bist mit dem Landessportrat und auch mit anderen, mit der Landeshauptmann, mit dem bin ich gut. Ich bin aber auch mit den von anderen Parteien gut. Ich bin mit dem Bürgermeister von Klagenfurt gut. Das hilft dann natürlich schon.
Als es darum ging, dieses Return-to-Play-Konzept, das Manager, Teams, Liga miteinander angegangen sind und das wieder aufzusetzen, was waren die Schritte, um das umzusetzen? Wie schwierig war dieser Weg zurück, überhaupt dann letztlich auch die letzte Meistersaison der Klagenfurter 2020-21 an den Start zu bringen?
Meinst du jetzt vom Organisatorischen oder vom Sportlichen?
Sowohl als auch.
Organisatorisch, ganz ehrlich, da waren so viele Schritte, dass ich mich auf der Einzelnen gar nicht mehr erinnern kann, weil es war ein täglicher Kampf.
War das die arbeitsintensivste Saison deiner Karriere?
Nein, die arbeitsintensivste war die, wo ich das Stadion umgebaut habe. Also gemeinsam, weil ich da wirklich bei allen Besprechungen, also bei den Baubesprechungen dabei war. Ich war teilweise bis 2 Uhr in der Nacht in der Halle, wo die gebaut haben. Wir sind auch vor dem ersten Spiel, also wir haben das erste Spieltag gehabt und einen Tag vorher ist erst der Videowürfel gehängt um 2 Uhr, ohne dass wir ihn überhaupt getestet haben. Also das war das Intensivste. Und die Saison, wo eben die Pandemie, wo wir Meister geworden sind, die habe ich versucht zu nutzen, weil es ja wirklich nicht vorhersehbar war, ob die Saison überhaupt fertig gespielt wird. Da habe ich eben einen Termin gesucht mit der Frau Horten. Und habe ihnen erklärt, was ich vorhabe. Das heißt, wir haben ja da, glaube ich, noch mit 3 Ausländern gespielt und versucht eben diesen österreichischen Weg zu gehen, weil es keinen Sinn macht, wenn du jetzt eine Top-Mannschaft hast, weil da müssen ja Leute herkommen und sich in der Umgebung wohlfühlen. Und man hat ja gesehen, wie problematisch es war, gerade mit den Ausländern, dass die diesen Waiver unterschreiben, eben sich impfen lassen. Und das ist da relativ schwer, da jemanden zu zwingen. Und das ist eigentlich relativ gut aufgegangen. Also da mannschaftsmäßig, nachdem wir das ausgeräumt haben in einem Gespräch, wo ich gesagt habe, Schatz, wenn er sagt, ihr spielt es nicht mehr, ich kann euch nicht zwingen. Und ab dem Zeitpunkt hat das wunderbar funktioniert. Es war natürlich, du hast nur auf die eine Seite reingehen können in die Kabine, auf der anderen Seite rausgehen. Also es war, in jedem Raum haben nur eine gewisse Anzahl von Spielern rein dürfen. Es hat keine Mannschaftsbesprechungen in dem Sinn gegeben. Das Sommertraining hat nur in Kleingruppen stattgefunden. Also es war schon sehr anspruchsvoll.
Für all diejenigen, die sich vielleicht nicht mehr ganz genau daran erinnern können, das war das Jahr, als Sebastian Dahm nach Klagenfurt gelockt worden ist. Das war auch eines, wo es wahnsinnig viele Abgänge zu verzeichnen gab im Vergleich zum Vorjahr. Enroth, Haugen, Nil, Kreuzer, Richter, Kosek, Hansen, Duller, Hagan, Liebig, Comrie. Ja. Der letztgenannte Abgang natürlich der tragischste, weil Wismar. Das war aber dann auch schön zu sehen und Reini Diebes hat das damals gesagt, diesen Meistertitel zu erleben mit so vielen österreichischen Namen hinten drauf am Jersey, diese Jubeltraube in der leeren Pala Onda. Von all den Titeln und vielleicht von all den Mannschaften, die du als Klagenfurt-Manager mitgestalten, mitbegleiten durftest, wo rangiert dieser Pandemietitel?
Ja, sehr ganz weit vorne, aber das bestätigt das, was ich immer sage, du musst einen guten Kern haben und du kannst nicht in dieser Bubble leben, wenn du keinen guten Kern hast, weil es haben sich ja nicht einmal die Spieler gemeinsam, also wir haben sehr viele Treffen gemeinsam mit den Frauen und da waren natürlich die Spieler, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht machen. Also ich kann nicht im Vibram oben ein Treffen machen, wo ihr mit der Familie herkommst, das geht nicht. Da mache ich mich Ja, aber das kriegt ja niemand mit. Sehen, ja, da brennt Licht. Und wie sehr die Herrschaften das mitbringen, weil am meisten in Erinnerung ist mir geblieben von diesem Meistertitel, weil leider war ich da nicht mit. Und bin aber nachher, wie sie herkommen sind. Und die Mannschaft ist beim Lindwurm stehen geblieben, ausgestiegen und hat gesungen. Ist ja niemand auf der Straße gewesen. Und da bin ich angeklagt worden. Als Geschäftsführer. Und da habe ich nachher gesagt, okay, ich zahle freiwillig, spende irgendetwas an eine Organisation, aber das erstens habe ich das ihnen nicht angeordnet. Das war eine, was auch verständlich ist, glaube ich, von der Mannschaft. Die fahren da rein und steigen aus und singen. Und das Lustige war nur, wie wir nachher zur Halle gekommen sind, war sehr wohl auch Politik da. Also,
wir nennen keine Namen, ja.
Ich habe das aber mit Politik gesagt, aber ich habe natürlich die Strafe akzeptiert, weil ich noch gesagt habe, ja, aber ich war ja gar nicht dabei. Ja, aber du bist der Geschäftsführer und ich mein, der Beamte hat auch nichts dafür können. Das Schlimme war nur, dass ein Straßenfeger, der zufällig dort war, ein Video gemacht hat und das in den sozialen Medien gespielt hat, weil sonst hätte es ja eh keiner mitgekriegt, weil das war 5 in der Früh oder irgendetwas. Oder 4. Weil ich kann mich erinnern, ich bin nachher noch zur Halle gefahren. Aber das ist eigentlich neben einem sportlichen Erfolg das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Und aber da hast du eben gesehen, was eine Einheit ausmacht. Und wir sind ja da nicht mit Glück Meister geworden, sondern wir haben ja jede Serie, glaube ich, 4-1 gewonnen. Und da waren Salzburg und auch Bozen war in dem Jahr nicht schlecht aufgestellt.
Das letzte Mal, dass Salzburg in den Playoffs geschlagen worden ist, so ganz nebenbei. Und ich glaube, wenn man damals zum Lindwurm gekommen wäre, zur Meistermannschaft des KAC, dann wäre es das sicherste Umfeld gewesen in ganz Klagenfurt, weil alle rigoros geimpft, getestet worden sind und auch geimpft waren. Weil du diesen Kern ansprichst und das ist jetzt auch der letzte Teil in diesem Opus Magnum namens Finanzieren. Der Kern ist auch deswegen zu einem geworden, weil viele von Kindesbeinen an in Klagenfurt ausgebildet worden sind, hochgezogen worden sind, sie durch die Nachwuchsmannschaften auch gekämpft haben. Da gibt es dann auch welche, die dann vielleicht irgendwann zurückkehren, nachdem sie es woanders versucht haben. Aber die Eigenbauspieler, die letztlich auch die Identität und das Selbstverständnis dieses Clubs maßgeblich mitprägen, die gibt es in Klagenfurt nicht wie Sand am Meer. Wir wissen, wie schwierig es ist, die zu kreieren, aber in Villach reden sie seit einem halben Jahrzehnt und bin sehr gespannt, was sie mit und unter Herbert Homberger ändern wird davon, dass das wieder mehr Villacher Identität da sein muss. Aber ein Kärntner Derby, wenn stattfindet, ist mittlerweile eigentlich ein Klagenfurter Derby, weil die Villacher suchst du mit der Lupe. Gibt wahnsinnig viele in Salzburg, das ist so ein bisschen Villach Nord und will jetzt irgendwie nicht mehr auf die 10 steigen. Aber Nachwuchs zu betreiben, kostet Geld. Man muss aber oder sollte Nachwuchs betreiben, um oben auch was rauszubekommen. Deswegen einfach mal die saloppe Frage, wie viel kostet Nachwuchs? Wie viel kostet es, den KAC seriöse Nachwuchsarbeit zu betreiben?
Ohne, dass wir die AHL jetzt machen, circa 1 Million.
Mit den Coaches, mit dem, was die Spieler betrifft.
Genau.
Das ist nicht nix, ganz im Gegenteil. Wenn man sagt, man braucht 3 Millionen, um in der Liga mitzuspielen, das wäre ein Drittel des Budgets, nur in Anführungszeichen für den Nachwuchs. Und dann gab es aber diese Entscheidung, die AHL-Mannschaft, die Alps Hockey League-Mannschaft, das KAC Future Team in dieser Art und Weise nicht mehr weiterzuführen. Wie kamst du zu dieser Entscheidung und wie wurde dieses frei gewordene Budget dann umgeschichtet oder was ist damit passiert?
Nein, es hängt ja damit zusammen, dass eigentlich dieses Future-Team, wie wir es genannt haben, von der Frau Horten finanziert worden ist. Also, oder mit dem Geld von der Frau Horten. Weil wir damals gesagt haben, wir müssen schauen, dass die Jugendlichen früher ins Erwachsenenalter oder Erwachsenen-Eishockey kommen. Natürlich kannst du sagen, ja, aber die können ja gleich in der ersten spielen. Ja, aber wie viel Eiszeit bekommen sie, wie dauerhaft spielen sie da? Und man eben gerade heute mal überlegt, wie viele Spieler eigentlich aus diesem Future Farm Team hervorgegangen sind. Gerade gestern ist wieder Richter am Eis gestanden, Schnetzer, Schnetzer redet bei einem Spieler, der AWM jetzt gespielt hat. Also Kraus.
Der von vielen zu haben gewesen wäre, Ramon Schnetzer. Ich habe mich nach seinem Schweizer Abenteuer klein wenig mit ihm unterhalten und da war es jetzt nicht so, dass man ihm die Tür eingerannt hat.
Aber das haben wir eben genutzt, um diese Spieler da bei uns auffangen zu können. Weil Bischofsberger ist ja herkommen, der hat auch Nazi B gespielt. Also Vorgestern ist er bei mir zu Hause gewesen oder vor ein paar Tagen und da habe ich nachgefragt, wie viele Angebote hast du eigentlich zu dem Zeitpunkt gehabt, weil es immer geheißen hat, wir haben die Spieler mit Geld nach Klagenfurt geholt. Ich meine, der Bischi hat nachher gleich oben gespielt, aber wie sie alle heißen, die haben alle unten gespielt nachher und sind aus dem eben hervorgegangen. Es gibt, glaube ich, keine Mannschaft in Österreich, wo nicht ein Spieler spielt, der da in dieser noch, also sagen wir so, jede Mannschaft hat einen Spieler aus dem Schnetzer, Steffler, jetzt oben. Okay, Walland ist zurückgekommen und wollte dort spielen, hat es wieder den Weg zurückgeschafft. In Graz war der Kernberger, der aus dem ist. In Wien haben sie jetzt eben den Richter, Linz, Würschel, Thiala. Und das ist eigentlich, also da haben wir schon was richtig gemacht, nur wenn du eben die finanziellen Mittel dafür nicht mehr hast. Aber hauptsächlich, dann kannst du das eigentlich nicht machen, weil das geht ja auf Kosten noch auf dem Budget von der Ersten. Und es hat aber einen weiteren Grund gegeben, weil wir sind ja in dieser immer jünger geworden. Weil auch wieder Fische und der Kirk da unten waren, haben sie gesagt, wir brauchen ältere Spieler, damit die Leder da drin sind, weil wenn sie nur verlieren, ist das mental für die jungen Spieler schwierig, was ich verstehe. Nur du musst einmal einen älteren Spieler finden, der sich das antut und sich mit 18-, 19-Jährigen in der Kabine sitzt, weil da sind Generationensprünge drinnen. Und wir haben da das Glück gehabt, dass man in den letzten Jahren noch den Dawa gefunden hat, den Tauschel.
Eine Tausche.
Der natürlich das gewohnt war, weil er gesagt, weil ich ihn natürlich, bevor ich ihn geholt habe, gesagt, pass auf, du bist da übertrieben in einem Kindergarten, sagt er, jetzt bin ich in Jesenica. Nicht negativ gemeint, weil Jesenica, die machen super Nachwuchsarbeit und die spielen halt alle nach oben, bringen genug Spieler raus. Und das war für mich noch klar. Und ich kann mich sogar erinnern, einmal wollte der Kirk noch den Gutsch, der voriges Jahr in Graz gespielt hat, bevor er nach Laibach gegangen ist, wollten wir den, der hat bei irgendeinem anderen Verein in der Alps gespielt, nach Klagenfurt holen, weil er gesagt hat, wir brauchen hauptsächlich jemanden, der Tore schießt. Sag ich, glaubst du, dass ein 24-jähriger oder 26-jähriger Kanak sich da reinsetzt? Nie im Leben. Der haut da ab. Aber jetzt nicht, weil es in Klagenfurt schlecht ist, sondern er sagt, ich halte das da oben nicht aus. Und diese Generationensprünge habe ich ja jetzt in der ersten drinnen. Ich weiß nicht, ob ich das in einer anderen Folge mit die jungen Spieler, die 22-Jährigen und die 35-Jährigen.
Und wenig Mittelbau, ehrlicherweise, ja, vom Alter.
Weil es eigentlich da eine Zeit lang anscheinend gegeben hat in Österreich, wo die Spieler den Sprung in der Erste nicht geschafft haben, es hat die AHL in der Form noch nicht gegeben haben, die haben aufgehört. Und das war ein Grund, also der weitere Grund war, wir sind zum Schluss, glaube ich, 18,5 haben wir Altersschnitt gehabt in der AHL. Und die Jungen haben aufhören müssen zu, oder die haben von sich aus aufgehört, natürlich in dem Irrglauben, ich wäre eh Eishockey-Profi. Und Schule gehen können wir nicht mehr, weil wir kommen um 4 in der Früh zu Hause, weil in Italien unten, was ich jahrelang bekämpft habe, die um 20.30 Uhr Spielbeginn haben, mit der Begründung, dass in Italien noch mehr Zuschauer haben, aber ich habe noch nie mehr wie 100 Leute drinnen gesehen. Also war das war ein Mitgrund, also das war einer der Gründe, das Finanzielle und auch, dass die Spieler aufgehört haben zum Schulgehen, was ich ganz schlimm finde, weil das ist einer unserer Grundprinzipien, dass die Spieler Ausbildung machen, weil es kann, wenn sie nachher den Sprung ins Profi, also immer was passieren und dann stehst du vor dem Nichts.
Ja, du hast bewusst gesagt, seriöse Nachwuchsarbeit, die hier betrieben wird und wie viel kostet seriöse Nachwuchsarbeit, weil es keine Handvoll Organisationen gibt, denen man das wahrscheinlich aktuell attestieren könnte. Salzburg und Klagenfurt mit ihren Nachwuchsmodellen mit einem Mega-Output. Salzburg, die eher für einen anderen Markt produzieren als für den heimischen, wenngleich sich auch bei jedem Team mittlerweile ein Salzburg-Spieler findet, der Akademie oder ein Spieler findet, der Akademie-Vergangenheit in Salzburg hat. Und das jetzt vielleicht am Ende dieser Folge auch einfach was Philosophisches. Welche Handhabe hat man als Liga, als Verband, du als jemand, der auch einmal Nachwuchsinfrastrukturen und Ligen aufbauen, mitbetreuen sollte. Welche Handhabe gibt's, um mehr Vereine zu verpflichten, seriöse Nachwuchsarbeit zu betreiben?
Also seriöse Nachwuchsarbeit kannst du nur machen, wenn du die finanziellen Mittel hast, weil es gehören Profitrainer da unten rein. Meiner Meinung nach gehören die besten Trainer eben im Nachwuchs, die kosten natürlich ihr Geld. Wenn du einen Profitrainer hast, kannst du nicht für 1.000 Euro im Monat verlangen, dass er die Arbeit macht. Wenn ich jetzt sage, das gehört eben von der Politik unterstützt, würde es mir einfach machen, weil es antwortet, die kriegen, ja, aber wir haben kein Geld. Es muss überall gespart werden. Ich glaube, dass da am falschen Ende gespart wird, weil es müssten die Vereine Unterstützung kriegen, um diese professionelle Nachwuchsarbeit zu machen. Wo kommt das Geld her? Ich meine, für mich gibt es da eine ganz einfache Antwort. Seit ein paar Jahren müssen wir ja 13% Abgaben zahlen für die Ticketeinnahmen, was ja nicht wenig Geld ist. Und das gehört meiner Meinung nach halt zweckgebunden, weil kein Mensch, also ich habe noch niemanden gefunden, der mir sagen kann, was mit dem Geld passiert. Das haben sie zum Beispiel in Ungarn. Alles Geld, was du im Nachwuchs investierst, die Umsatzsteuer oder die Steuer, was sie dort haben, kriegt der Verein 1:1 wieder zurück. Und das, was ich vorher gesagt habe, mit der Million, mit der circa Million, weil wir sind einmal jetzt, vor kurzem haben wir ergeben müssen, weil wir machen uns ja viel Gedanken in der Liga, wie können wir das besser machen. Zu sagen, der Verband ist dafür verantwortlich, ist relativ einfach. Der Verband sagt nur, dafür seid ihr verantwortlich, das Finger zeigen.
Und ja, so wird es hin und her geschoben.
Genau.
Es passiert erst recht nichts.
Genau. Und in Ungarn, zum Beispiel, da haben wir Ex-Listen kriegt, wie viele Vereine was kriegen. Und zum Beispiel Fehervar kriegt 3 Millionen vom Staat. Und jetzt die Vergleiche, weil du gesagt hast, das ist viel Geld. Und das müssen sie aber verbrauchen im Nachwuchs, sonst müssen sie es wieder zurückzahlen. Natürlich muss gegeben sein, dass das wirklich im Nachwuchs passiert und du mit dem Geld nicht. Jetzt kaufe ich noch einen Ausländer, Nachwuchsarbeit mache ich trotzdem keine. Und wie ich eben die Nachwuchsarbeit oder für die Nachwuchsarbeit verantwortlich wäre, haben wir damals Gott sei Dank die Erste Bank als Sponsor gehabt. Und ich habe dieses Geld, was ich damals zur Verfügung gekriegt habe, auszuschütten, zweckgebunden an, dass du einen hauptberuflichen U20, wir reden jetzt sogar von U20, was für mich selbstverständlich ist, dass das heißt, hast mit einer A-Lizenz. Und das haben nicht einmal alle Vereine zusammengebracht, worauf ich in der Beinhart eben diesen Vereinen das nicht ausgezahlt habe. Und natürlich ist noch das gekommen, ja, aber da wollen wir intervenieren bei der Erste Bank. Und dann habe ich gesagt, wenn das trotzdem ausgezahlt wird, dann höre ich sofort auf, weil dann macht das Ganze keinen Sinn, weil entweder gibt es Regeln, die einhalten muss. Und so eine Sache könnte ich mir vorstellen, dass du irgendwo ein Geld herbekommst, dass das eben professionell, aber wirklich zweckgebunden an den Nachwuchs. Weil die Ausrede, was wir haben, immer ist ja, wir haben zu wenig Eishallen. Meine kennen Kärntner Eishalle, die, glaube ich, die letztgebaute ist, nach unserem Umbau, neben unserem Umbau, die zu hat, weil sich die Gemeinde die Betriebskosten nicht leisten kann. Und da sieht man schon, hängt es nicht einmal vom Verein ab, der das Geld hat, um eine Nachwuchsarbeit zu machen, sondern nicht einmal die Gemeinde kann den Spielbetrieb aufrechterhalten. Das ist für mich besorgniserregend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist vielleicht nicht unbedingt die Art und Weise, wie man das Ganze beenden möchte, aber vielleicht was zum Nachdenken, und sollte sich jemand da draußen berufen fühlen, mitzuhelfen, diese Situationen vielleicht auch in Form von Sponsorzuwendungen zu verbessern, mitzuhelfen, dass es anders kommt, dass es sich aktuell abzeichnet. Bitte gerne, stell da auch gerne Kontakt hin. Aber das ist das Ende von Teil 3 von deren 4. Finanzieren in aller Ausführlichkeit hoffentlich besprochen. Einen Teil gibt es noch. Heute in einer Woche und das an einem spannenden Termin, dem 22. Oktober 2025. Mehr dazu und dem letzten Aspekt des Managens dann heute in einer Woche. Oliver, dir danke wie immer fürs so ausführlich, so lange Zeit nehmen.
Bitte gern.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei. Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move. Another nice move. Oh, it's gone.